deswegen dann trotzdem willkommen bei der Veranstaltung der DGB Hochschulgruppe und natürlich auch von Fridays for Future und natürlich auch von Campus for Future. Wer den Unterschied nicht kennt, Campus for Future ist ein Bündnis an verschiedenen Hochschulen hier in Stuttgart, die sich um Klimapolitik kümmert, also eine Hochschulgruppe, Hochschulen vergreifen in Stuttgart. Außerdem herzlich willkommen im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung, herzlich willkommen im Namen der Hochschule WKFBS und, jetzt muss ich selber nachgucken, herzlich willkommen, mein Arbeitgeber sollte ich nicht vergessen, das DGB Region Nord-Württemberg und herzlich willkommen im Namen der Hans-Böckler-Stiftung und herzlich willkommen, da wurde ich darauf hingewiesen, dass ich jetzt keinen Fehler mache, der Universität Stuttgart, Unterabteilung Institut für Sozialwissenschaften, Unterabteilung Abteilung Technik und Umweltsoziologie. Alle anderen haben nichts damit zu tun. Wir freuen uns sehr, heute Professor Dr. Pech begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich schätze, ich muss wenig zu Person sagen. Er ist Professor für Plurale Ökonomie an der Universität Siegen und gilt als der Experte zum Thema Wachstumsökonomie. Wir wollen heute mit Ihnen darüber reden, dass ein weiteres Problem in Fragen der Ökonomie wie auch der Ökologie offensichtlich so nicht möglich ist. Das wirft natürlich zwei Fragen auf. Was ist eigentlich die Kritik am bestehenden Wirtschaftssystem und am Umgang mit der Natur? Und zum Zweiten, was wir behandeln werden, was ist das Resultat aus dieser Kritik, also was ist eine Alternative? Da haben wir heute den Titel was Wachstumsökonomie im Raum, da liegt es nahe zu sagen, was ist nun das Wachstumsökonomie? Und, weil eben die Gewerkschaft heute auch mit dabei ist als Veranstalter, was heißt was Wachstumsökonomie eigentlich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Wie wirkt sich diese Idee auf das Lohnniveau aus, auf die Sozialversicherung, also auf all die Einrichtungen, die es heute gibt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Kurz zu den technischen Punkten, was heute noch ansteht. Wir werden 60 Minuten Input haben und werden dann 60 Minuten diskutieren. Da soll es die Möglichkeit geben, Fragen, kritische Einwände, Statements aus dem Publikum zu hören. Um dann wieder das Ganze zurückzugeben. Das machen wir genauso lange wie den Input, auch 60 Minuten. Da ich auch Moderator bin, werde ich das auch nicht länger zulassen. Wir werden Mikrofone dafür umgehen lassen. Die sollten funktionieren. Wir müssen ein bisschen, haben wir beim Test rausgefunden, schauen, dass wir variieren mit der Höhe, mit der Tiefe, damit man das schon versteht. Also nicht gleich anfangen zu reden, erst einmal den Test sagen und dann merkt ihr selber, ob man euch versteht oder nicht. Ansonsten ist noch wichtig, technisch werden aufgenommen. Das Ganze wird gerade live gesendet auf Facebook. Wir haben, glaube ich, knapp 50 Follower, also unsere Öffentlichkeit ist nicht allzu groß. Aber vielleicht wird sich das auch sehr ändern. Außerdem nehmen wir das Ganze auf. Das ist ein gutes Stichwort. Momentan mache ich das nämlich noch nicht. Das ändern wir. Ich nehme das Ganze auch noch auf. Für das Arbeitsweltradio, der DGB hat einen Podcast. Den kann man alle hören auf Spotify, auf allen anderen Kanälen auch. Ich mache auch. In diesem Sinne hoffe ich, dass alles geklärt ist. Es gibt diesmal nicht die Möglichkeit, normalerweise bieten wir an, wenn ihr wollt, dass euer Beitrag nicht gestreamt wird, dass wir da eine Pause machen. Es liegt an der Größe, dass wir hier verschiedene Leute sind und ich möchte die Leute an der Technik nicht überfordern. Deswegen wird euer Beitrag auch live gesendet. Was ich machen kann, ist, wenn ihr nach der Veranstaltung zu mir kommt, aus dem Mitschnitt, der später ins Radio kommt, kann ich euch entfernen. Soweit also zu den technischen Punkten und dann möchte ich übergeben. Vielen Dank, dass ihr da seid. Es gibt noch, nicht ganz fertig, es gibt noch zwei Flatblätter, die umgehen. Das eine bitte ich euch auszufüllen, das war auf jeden Fall, das ist die Landesjugendplanliste. Wir bekommen Fördergelder für jede Veranstaltung, die wir als Hochschulgruppe machen. Und da wird überprüft, dass die Veranstaltung auch wirklich machen. Und die schauen sich leider unsere Facebook-Links nicht an, deswegen brauchen wir jetzt in Papierform. Und die zweite Liste, da dürft ihr euch eintragen, müsst ihr aber nicht. Und das ist die Liste in unserem Newsletter. Da bekommt ihr die Veranstaltung DGG in Nordwürttemberg mit. Da kann ich garantieren, der kommt nur zweimal im Monat, also ihr werdet nicht überschwemmt. So weit, jetzt bin ich immer wirklich fertig.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie die Freiheit in unserem Laut sind. Ja. Achso, okay. Ich habe noch ein bisschen zu melden. Ah, jetzt hören Sie mich doch auch, oder? Okay, gut. Also nochmal vielen Dank fürs Erscheinen. Vor allem möchte ich mich bei der Vielzahl der Veranstalterinnen und Veranstalter dafür bedanken, dass ich eben hier eingeladen wurde. Nach Stuttgart um zu sprechen. Ich habe den Titel etwas abgeändert, weil das Wachstumsphänomen kam mir doch etwas zu grobflächig vor. Stattdessen bitte ich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, wenn ich dafür nur 60 Minuten Lebensfrage genommen habe, einen kleinen Streifzug in die Postwachstumsökonomik, nicht Ökonomie, Ökonomik ein. Und ich werde auch gleich erläutern, was der Unterschied zwischen Postwachstumsökonomik und Postwachstumsökonomie ist. Die Gliederung meiner Ausführungen ist überschaubar. Ich möchte etwas sagen zu meiner derzeitigen wissenschaftlichen Tätigkeit an der Universität Siegen. Dort unterrichte ich, wie gerade schon angeklungen ist, im Masterstudiengang Plurale Ökonomik. Und ich möchte das verknüpfen mit einer Historie der Wachstumskritik. Das ist ja der Grund dafür, dass ich heute eingeladen wurde. Und dann ist ein Punkt ganz wichtig, der ergibt sich eigentlich auch aus den Vorgehensweisen und Methoden der pluralen Ökonomik. Dazu zählt natürlich auch die Dekonstruktion. Ich möchte etwas zum Scheitern der Nachhaltigkeitsanstrengung sagen. Denn aus wissenschaftlicher Sicht ist es wichtig, hier eine Bestandsaufnahme vorzulegen, weil wir sonst das Mark-Twain-Problem haben. Mark Twain ist derjenige, der einen Roman mal geschrieben hat. Als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Wenn Sie das dann noch verknüpfen mit dieser Spruchweisheit, wenn das gestern standen wir noch am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter, dann wird daraus natürlich eine Dystopie. Und ich glaube wirklich, dass wir das Ziel aus den Augen verloren haben, wenn wir also von Nachhaltigkeit oder einem Teilbereich der Nachhaltigkeit reden, also etwa Klimaschutz, Populismus, dann ist auch noch viele andere Nachhaltigkeitsdefizite, mit denen noch Beschäftigte sprechen. Aus der Rekonstruktion des Scheiterns bisheriger Nachhaltigkeitsanstrengungen. Und alle sind gescheitert. Manche haben sogar zu einer Verbesserung der ökonomischen Situation geführt. Ergeben sich drei Konsequenzen heute noch, weil ich noch 60 Minuten habe. Es könnten auch 10 Konsequenzen sein, aber ich will mal heute nur drei nehmen. Erstens, ein neues, zukunftsfähiges, selbstüberfälliges Verständnis von Gerechtigkeit tut Not. Zweitens, die Umrisse einer Wirtschaft ohne Wachstum müssen nicht nur erkundet, sondern endlich erprobt und dann auch konkret umgesetzt werden. Und dann schließlich, wenn das noch in die 60 Minuten passt, ich habe doch schon gesagt, dass ich nur 60 Minuten reden darf, okay. So, dann werde ich noch etwas sagen zu den Möglichkeiten einer Transformation. Das ist ja nicht trivial. In China ist ja Transformation ein bisschen einfacher als hier. Da sagt jemand, wo es lang geht, und dann findet das eben statt. In einer parlamentarischen Demokratie ist die Transformation in zielrichtige Wirtschaft ohne Wachstum nicht ganz so leicht. Und deswegen ist es wichtig, darüber eben auch zu reden. Gut, also die plurale Ökonomik, in der ich tätig bin, lässt sich beschreiben als eine Art Aufstand gegen die dogmatisch verkrustete, tradierte Wirtschaft. Es geht also um eine kritische Reflexion all der Pathologien und all auch der sonstigen negativen Wirkung der herkömmlichen Wirtschaftswissenschaft. Ich hatte gerade schon gesagt, dass die Dekonstruktion vieler Mythen und Lebensmythen, die also Fuß auf der tradierten Wirtschaftswissenschaft, dass diese Dekonstruktion wichtig ist. Vor allem aber geht es darum, und das bedeutet dann eben den Dogmatismus der Wirtschaftswissenschaft aufzubrechen, eine Vielzahl unterschiedlicher, sich ergänzender Bearbeitungsmethoden zuzulassen. Auch solche, die darauf beruhen, tatsächlich verschütt gegangenes ökonomisches Wissen daraufhin zu prüfen, ob es nicht doch eine Aussagekraft für die Gegenwart hat oder vielleicht sogar auch Veränderungswissen generieren kann. Ja? denken wir alleine an den Marxismus. Auch wenn ich selber kein Marxist bin, ist es mir wichtig zu betonen, dass die marxistische Lehre selbstverständlich fehlen darf in einer ergebnisoffenen und ideologischen Wirtschaftswissenschaft. Tatsächlich aber ist die Wirtschaftswissenschaft nicht ergebnisoffen. Sie ist eben auch nicht neutral im Hinblick auf die auf die Akzeptanz bestimmter Bearbeitungsmethoden. Zu denen wiederum ich zähle die Transdisziplinarität, Aktionsforschung, aber auch Logiken der teilnehmenden Beobachtung. Und diese Methoden verdrängen nicht etwa die quantitativen Vorgehensweisen der bisherigen Wirtschaftswissenschaft, sondern ergänzen sie. Ebenso fordern die Vertreterinnen und Vertreter der pluralen Ökonomik, dass auf der Zielebene, auch auf der normativen Ebene, ein breites Spektrum dessen zugelassen wird, was wir als Zweck des Wirtschaftens anerkennen. Es kann also nicht einfach immer nur um Fortschritt, Innovation und Wachstum gehen. Fragen der Geschlechtergerechtigkeit, überhaupt der sozialen Gerechtigkeit, der globalen Gerechtigkeit, der Inklusion, der Resilienz und vor allem der Nachhaltigkeit sollten auf gleicher Augenhöhe behandelt werden mit den Zielen der Wirtschaftswissenschaft, die Ihnen hinlänglich bekannt sind. Wichtig ist mir auch, deswegen stehe ich ja hier, dass die Wirtschaftswissenschaft sich nicht verkriecht in einen abgeschotteten Elfenbeinturm und sich damit begnügt, schöne Aufsätze für doppelt referierte international anerkannte Fachjournale zu schreiben, die dann von 150 Leuten gelesen und von 100 verstanden werden, sondern dass die Wirtschaftswissenschaft in die Öffentlichkeit geht und sich den Fragen stellt, die ja heute brennend sind. Wir rasen auf viele Krisenszenarien zu, keineswegs nur auf sich verschärfende Nachhaltigkeitsdefizite. Denken wir an die Instabilität des Euros, denken wir an Gerechtigkeitsprobleme und denken wir auch an viele andere Folgen, etwa der Digitalisierung und so weiter. Ganz wichtig ist mir, das ist ein Akzent selber in meiner Forschung und wäre natürlich gerne setze, dass die Wirtschaftswissenschaft den Auftrag hat, denkbare Zukünfte zu entwickeln. Zukünfte, die Werte verinnerlichen, wie beispielsweise Freiheit, Gerechtigkeit und vor allem einfach Überlebensfähigkeit. Diese Gesellschaft ist nicht mehr überlebensfähig. Sie hat vor ungefähr 2,5 Jahrzehnten ihre Überlebensfähigkeit an der Garderobe der modernen Aufrüstung von Konsumgesellschaften einfach abgegeben, weil wir seit ungefähr dieser Zeit auf einem Niveau des Ressourcenverbrauchs und der Beanspruchung knapper ökologischer Ressourcen leben, das sich sagen lässt, eine Fortsetzung dieses Modus heißt, es gibt irgendwann eine Eskalation. Was heißt irgendwann? Beim letzten Sommer waren wohl hinreichend, das Insektensterben, das Sintflutensterben, die Plastikkatastrophe, die Degradation der Böden, das Böden, das alles lässt uns schon längst erkennen, dass diese Eskalationsstufe dabei ist, einzutreten. Das heißt also, Wachstumskritik und Zukunftsentwürfe jenseits des jetzt herrschenden Wachstumsmodus sind ein integraler Bestandteil der globalen Ökonomik. Nun gibt es Leute, die sagen, naja, die Wachstumskritik verschafft sich jetzt etwas mehr Gehör, nämlich als Reaktion darauf, dass bisherige Versuche, die Überlebensfähigkeit moderner Zivilisation herzustellen, man muss sagen, wieder herzustellen, gescheitert sind. Das stimmt nicht. Genau genommen blicken wir auf eine weit zurückreichende Historie der Wachstumskritik. Und die habe ich jetzt hier aus Gründen der Vereinfachung untergliedert in drei Phasen, die dann wiederum überschrieben sind mit ganz bestimmten neuralgischen Fragen, die gerade in der wachstumskritischen Nachhaltigkeitsforschung nicht mehr verdrängt werden können. Zunächst ist auf einem endlichen Planeten überhaupt ständiges, unbegrenztes Wachstum möglich? Diese Frage wurde schon verneint zu einer Zeit, die wir als Beginn eigentlich der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie bezeichnen. Die sogenannten Klassiker oder Physiokraten, darauf will ich nicht näher eingehen, haben seinerzeit überhaupt nicht die Fortschrittsfreundlichkeit verinnerlicht, die es braucht, um daran zu glauben, dass die Wirtschaft ständig wachsen kann. Es gibt jemanden, da kam ich jetzt vor, der ist in Dresden Kassen, nämlich Kenneth Holding, ein Superstar unter den amerikanischen Ökonomen, der in den 60er Jahren das Sprüchlein aufgesagt und auch publiziert hat. Wer auf diesem Planeten an unendliches Wachstum glaubt, ist entweder ein Volkswirt oder ein Vollidiot. Und als Vertreter der pluralen Ökonomik kann ich sagen, man kann beides sein. Alle globale Methode eine Alternative zu dieser Melange eben umzusetzen. Gut, die zweite Frage lautet eben, ist Wachstum überhaupt sinnvoll, selbst dann, wenn es durchführbar ist, also technisch, physikalisch, innerhalb eines weniger geschlossenen thermodynamischen Systems. Und auch diese Frage wurde schon vergleichsweise früh von Ökonomen verneint, denen man das nicht zugetraut hätte. Ludwig Erhard, schon mal ein Pilz, gelten schlechthin als Architekten des menschlichen Wohlergehens, kraftwirtschaftlichen Wachstums. Und selbst die beiden haben vermerkt, dass nach Erreichen einer bestimmten Sättigungsgrenze weiteres Wachstums materiellen Wohlstands gar keinen Sinn macht. Weil es die Menschen überfordert. Und weil eigentlich eine Kombination aus Freizeit und bescheidenem Wohlstand vielleicht zu mehr Lebenszufriedenheit führt, als ein ständiges Beschleunigen sozusagen der Prozesse der Steigerung. Okay. Die dritte Frage brennt uns natürlich jetzt angesichts des Klimawandels noch mehr auf der Seele, nämlich ob Wachstum nicht sogar so schädlich und unverantwortlich ist, dass selbst dann, wenn es möglich und sinnvoll wäre aus der Sicht sozusagen des durchführenden Subjekts, ob es nicht deshalb einfach schlicht und ergreifend als Option nicht mehr verfolgt werden kann. Da tritt natürlich dann Lenin Meadows auf. Als Hauptautor des ersten Berichts an den Club of Rome, nicht wieder hier, ist aber der dort erstgenannte in der Aufzählung, die natürlich nicht vollständig ist, nämlich Eberhard Francesco Röhm, ein aus Rumänien stammender amerikanischer Volkswirt, der die Gesetze der Thermodynamik angewandt hat auf moderne, arbeitsteilige Industrieproduktion, um schon auf theoretischer Ebene zu zeigen, dass es unmöglich ist, Wirtschaftswachstum zu entkoppeln von ökologischen Schäden. Dann trat eine Pause ein, weil die Logik des grünen Wachstums der technologischen Entkopplung interessanterweise eine gewisse Hochkonjunktur verzeichnet. Das war so in den 80ern, in den 90ern, anknüpfend an den damaligen Bericht der Bundeslandkommission Outcome and Future und auch anknüpfend an die Agenda 21. Und dann wurde viel experimentiert. Es gab einen Schwall an technischen, vermeintlich grünen, nachhaltigen Innovationen, aber Fakt ist, dass wir nur noch weiter auf den ökologischen Abgrund zugerutscht sind. Also ergab sich eine vierte Phase der Wachstumskritik, die ich hier überschrieben habe mit der Frage, ist ein Schrumpfungsprozess, also Depots, ein Rückbauprozess überhaupt möglich? Und die Frage nach der Möglichkeit erschreckt sich nicht einfach darauf, ob so ein Rückbauprogramm technisch oder ökonomisch möglich ist. Es muss auch sozialpolitisch möglich sein, die Wirtschaft kleiner werden zu lassen. Und das auch unter Wahrung errungener Freiheitsfortschritte. Das auch unter Wahrung demokratischer Bedingungen. Das ist mir dabei ganz wichtig, denn gleich ich gehe nur als Ökonom zu Ihnen sprechen. Und auf diese Liste, obwohl sie etwas länger ist, also ist natürlich eigentlich 10-mal so lang, aber das passt alles nicht mehr auf die Folie. Was ich selber betreibe seit einigen Jahren, das ist der Versuch, eine ökologisch orientierte, vor allem auf den Grundlagen der Thermodynamik basierende Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaft, nämlich die sogenannte Postwachstumsökonomik, in Lehre und Forschung zu etablieren. Die Postwachstumsökonomik, um es wirklich ganz unterkomplex darzustellen, behandelt vor allem drei Fragestellungen, die bis dahin mit fast autistischer Strenge aus den Wirtschaftswissenschaften herausgehalten wurden. Welche theoretischen und empirischen Befunde lassen uns erkennen, dass wir an Wachstumsgrenzen angelangt sind? Das heißt, ist die Wachstumskritik eine tiefen ökologische, romantische Einlassung oder hat sie wissenschaftlichen Gehalt? Auf die vielen Einfragen, selbst auf dieser unterkomplexen Folie, kann ich hier nicht eingehen, weil jedes dieser Plätzchen oder Substantive eigentlich eine Diskursüberschrift ist. Es gibt so viele unterschiedliche Wachstumsgrenzen, auch jenseits der ökonomischen Frage, dass das allein ein Semester füllen könnte. Gut. Die zweite neuralgische Frage ist nach dem Wachstumstreiber. Warum stehen wir unter Wachstumszwang? Denn es reicht ja nicht, als Ergebnis einer kritischen Analyse herauszufinden, dass Wachstum keine Option mehr ist, sondern wir müssen ja dann auch irgendwie eine Möglichkeit haben, uns von dem Zwang zu befreien, ständig zu wachsen. Fakt ist, dass die politische, soziale Stabilität in der Konsumgesellschaft in der Tat eine gewisse Wachstumsabhängigkeit aufweist. Das zeigt uns, ich darauf nicht näher eingehen, aber wenn Sie mich in der Debatte nachher dazu zwingen, dazu was zu sagen, dann werde ich auch dazu was sagen. Der dritte wichtige Bereich ist dann die Postwachstumsökonomie. Und das ist ein Analysegegenstand. Das ist der Versuch, tatsächlich ein zukunftsfähiges Versorgungsmodell zu beschreiben, das auf ganz unterschiedlichen Elementen beruht und die Eigenschaft hat, unter Wahrung demokratischer und freiheitlicher Werte und Errungenschaften Menschen zu versorgen innerhalb der unverhandelbaren ökologischen Grenzen. Ich sagte bereits, sie sind nicht mehr in diesen Grenzen. Wir haben die Überlebensfähigkeit tatsächlich verloren. Zu der Ausgestaltung einer Postwachstumsökonomie zählt ein kultureller Wandel. Deswegen steht da Suffizienz. Zählt aber auch den Wandel der Versorgungssysteme. Deswegen stehen da so Begriffe wie Subsistenz, gleichbedeutende Eigenarbeit und Selbstversorgung, Regionalökonomie und dann nicht nur ein Rück, sondern auch Umbau der Industrie. Und wir brauchen sicherlich auch Institutionen, politische Gestaltungsmechanismen, Umsetzungskonzepte, die dazu verhelfen, tatsächlich diesen Weg in Richtung Postwachstumsökonomie und damit Überlebensfähigkeit also beschreiten zu können. Nun, vom Scheitern bisheriger Versuche, nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Die bisherigen Versuche, Klimaschutz zu betreiben, Abfall vermeiden, Artenschutz oder auch die Nachhaltigkeit im weitesten Sinne, waren immer unter den Vorbehalt gestellt, dass unser Konsummodell und damit eben auch die Wachstumsorientierung unter keinen Umständen das aufgegeben werden dürfen. Und daraus erklärt sich auch das Scheitern. Ich war neulich mal in Paris, um ein Buch vorzustellen, von mir das ist französisch übersetzt, und ich war ganz erstaunt, dass man dort an jedem Kiosk diese Zeitschrift bekommt. La Décroissance. Die Décroissance-Bewegung, also die wachstumskritische Bewegung in Frankreich. Sie erkennen sogar an der Karikatur, an dem Stil, dass das die Macherinnen und Macher von Charlie Hebdo sind, die quasi als Nebenprodukt ihrer Hauptarbeit eben auch ein wachstumskritisches Periodikum publiziert. Und hier sehen Sie, da macht sich jemand sehr plakativ lustig über jene, die glauben, man könne also mit technischem Fortschritt die Wirtschaft begrünen, sodass der Kelch einer Reduktion oder einer Wachstumsrückgabe bitteschön an uns vorbeigehen möge. Etwas technischer betrachtet, sieht das grüne Wachstum, das jetzt nicht hält, so aus. Ich wähle hier als Beispiel den Klimaschutz. Ich stelle die Frage, was müsste denn aus Sicht einer ökologischen Modernisierung, eines grünen Wachstums, einer sogenannten Entkopplungsstrategie geschehen, damit unser ohne Wachstum nicht zu stabilisierendes Wohlstandsmodell freigehalten wird von CO2-Äquivalenten, muss ich jetzt sagen. Und da gibt es eben zwei Tricks, bin ich immer noch zu. Also, okay. Ja, das ist der Fluch der Technik, davon rede ich da gerade, genau. Also, die rechts, weil man schlecht diese Entkopplungsstrategie, über die wir seit Jahrzehnten sprechen, die sich auf jedes andere ökologische Problem nahtlos übertragen lässt, sieht zwei, man könnte sagen, Tricks oder Wundermittel vor. Das eine ist die ökologische Effizienz oder auch Ressourceneffizienz genannt. Hier geht es darum, zu versuchen, durch technischen Fortschritt ein bestimmtes Wohlstandsergebnis zu erzielen auf Basis eines minimierten Bedarfs an ökologischen Ressourcen. Für den Klimaschutz heißt das, die Wertschöpfung, also der Wert der Güter, möge gleich bleiben oder vielleicht sogar steigen, aber das möge dann so erfolgen, dass wir wenig Primärenergie brauchen. Wenn Sie also ein 3-Liter-Auto fahren, ist das für den Faktor 2 effizienter als ein 6-Liter-Auto. Ich meine nicht Hubraum. Muss man heute sagen, die Zeit hat nicht dazu gekommen, sondern ich meine, es braucht auch noch 100 Millionen Euro. Und die Konsistenzstrategie bezweckt etwas ganz anderes, beruht aber ebenfalls auf derselben fast alchemistischen Fortschrittsgläubigkeit, nämlich durch technische Innovationen Nachhaltigkeitsdefizite tilgen zu können. Hier geht es nicht darum, bleibt man beim Klimaschutz, Energie zu sparen, sondern eine ökologisch verträgliche, harmlose Energieform zu entwickeln und auch die Umwandlungsprozesse technisch so zu designen, dass egal wie viel Energie umwandelt oder verbraucht, in Kriegszeiten keine ökologischen Schäden dabei entstehen. Das heißt, es geht hier darum, die Energie von ihrer Schadintensität zu befreien, also die Emissionsintensität, die da jetzt als Bruch auf der Folie steht, die zu senken, wäre das Ziel der Konsistenz. Konsistenz hat auch viel zu tun mit der sogenannten Kreislaufwirtschaft, die ebenfalls auf dem Prinzip beruht, keine Ressourcen zu sparen, wie bei der Effizienz, sondern solche Ressourcen zu wählen und die Transformation der Ressourcen zu Gütern, zu gütern, so zu optimieren, dass kein Schaden entstehen kann. Der Gesamteffekt ist dann der, dass die Wertschöpfung einer Volkswirtschaft, die messen wir als Bruttoinlandsprodukt, hier als BIP abgekürzt, dass die Wertschöpfung weiter zunehmen soll, aber deswegen nennen wir grünes Wachstum auch eine Koppelungsstrategie, aber die Schäden nicht so stark wachsen oder gar nicht mitwachsen wollen. Schlimm ist nur, dass wenn wir schon die ökologischen Grenzen überschritten haben, dann ist es ein schwacher Trost zu sagen, dass wenn die Wirtschaft wächst, wachsen die Schäden nicht mit demselben Prozentsatz, derselben Wachstumsrate, um genau zu sein, sondern schwächer. Weil der Unterschied zwischen etwas tot und ein bisschen tot oder ganz tot existiert auch in der Atmosphäre. Das heißt, wir müssen, um überlebensfähig zu werden, zumal Europa, Australien, Japan, Nordamerika, das sind die Hotspots der Industrie- und Konsumgesellschaft, müssen eine sogenannte absolute Entkopplung bewerkstelligen. Das heißt, die Wirtschaft, wenn wir von grünem Wachstum reden, erzielt weitere Steigerungsraten der Güterproduktion, das ist ja natürlich auch Dienstleistung, das ist klar, und zugleich sinken die CO2-Emissionen. Es gibt eine Werbung von einem Wolfereikonzern aus Bayern, der hat die mögen, aber der hat eine unglaublich gute Marketingkampagne gehabt für einen fettarmen Lokom. Und dieser Marketing-Slogan, der auch im Fernsehen war, lautete: Frisst das Doppelte und nimm ab dabei. Das ist genau die Logik auf dem grünen Wachstums. Und Bewerbung ist ja so als Marketing zu ganz nett gewesen, aber ich glaube, mit Physik und Ökotopologie hat das wenig zu tun. Aber darum geht es ja auch nicht in der Werbung. Aber ich finde es erstaunlich, dass in der Politik und der Wissenschaft an so einen Quatsch geglaubt wird. Habe ich Quatsch gesagt? Das wird bestimmt. Die Ebene, auf denen also dieses Konstrukt, sag nochmal, diese alchemistische Gläubigkeit scheitert, sind so vielfältig, dass ich mich auch hier beschränken muss. Zunächst, die Überschätzung des technologischen Fortschritts ist phänomenal. Wir sind ja alle gebildet. Wir sind ja säkularisiert. Wir glauben ja nicht mehr an den Heiland, finden die Kirche ganz schrecklich und sind stattdessen eben akademisiert. Komischerweise aber haben sich die Universitäten in neue Kirchen verwandelt, in Kirchen des Fortschritts. Wenn ich mir manchmal anhöre, was also selbst bestandene Physiker für Wunderdinge erzählen, über die Möglichkeiten der regenerativen Energie, dann bin ich doch nur erstaunt. Die deutsche Energiewende, die ja zum Blueprint für grünes Wachstum geworden ist, weil man dieser Energiewende eben zutraut, eine wirklich hochgeschraubte Konsumgesellschaft ökologisch stabilisieren zu können, zumindest in Bezug auf die Lösung des Klimaproblems. Diese Energiewende ist so krass gescheitert, dass das ein einzelner Vortrag eigentlich wäre. Der Anteil der regenerativen Energie in Deutschland, obwohl sie überall sichtbar ist und viel Geld gekostet hat, ist verschwindend gering. Wir liegen auf der Primärenergieebene gerade mal bei 14%. Vor 40 Jahren lagen wir bei 12%. Da können Sie mal sehen, dass sich da nicht viel geändert hat. Das ist ein Holz dabei, die Biomasse. Die Windenergie liegt gerade mal bei ungefähr 3% und die Solarenergie, und zwar die Summe Photovoltaik und Solarthermie, liegt bei irgendwie 1,3%. Und damit sind noch nicht mal die technischen Probleme gelöst, die Übertragungsnetze, die Speicherkapazitäten. Und die politischen Probleme sind nicht gelöst, weil natürlich der Preis für die deutsche Energiewende, das heißt für die Verbreitung einer grünen Technologie, der ist, dass wir die Natur abschaffen. Wenn wir nämlich den derzeitigen Anteil an Wind- und Solarenergie wirklich auch nur verdreifachen würden, was immer noch bedeutet, dass wir nur ganz wenig damit an Primärenergiebedarf befriedigen können, haben wir am Ende keine Natur, keinen Horizont mehr, der nicht industrialisiert ist. Ich will das gar nicht kommentieren, ich will nur sagen, wir haben ja ein Problem, ein Abwägungsproblem. Und da zeigt sich eben die Achillesferse all der Versuche, den Wohlstand ökologisch zu neutralisieren. Das sind eben dann die Logiken der Thermodynamik. Das heißt also, jeder Versuch durch Technik ein Problem zu lösen, bedeutet letzten Endes immer nur, das Problem nicht wirklich zu lösen, sondern in einen anderen physikalischen Aggregatzustand zu überführen. Das gilt für Passivhäuser, das gilt für Teslas, das gilt für Textilien, das gilt für Green IT. Es gibt keine Gegenbeispiele. Wir sind auch keine Begegnungen. Ich forsche schon etwas länger auf dem Gebiet. Dann haben wir zweitens eine Ebene des Scheiterns, die ganz interessant ist, weil sie tatsächlich eine Renaissance des mittelalterlichen Absatzhandels der katholischen Kirche auf hat. Ein ganz erstaunliches Phänomen. Das ist nicht nur der Bundesrepublik, obwohl die da was führend ist, sondern auch in anderen modernen Konsumdemokratien. Wir erreichen seit gefühlt 30 Jahren jedes Jahr einen neuen Rekord, was die Verbreitung nachhaltiger Produkte, Technologie, Dienstleistung, Infrastruktur anbelangt. Auch, dass die Verbreitung von Nachhaltigkeitsinstitutionen, Zuständigkeiten, was den medialen Aufruhr anbelangt, was die Betroffenheitsbekundung anbelangt, was auch die Etats anbelangt, die wir in Nachhaltigkeitsforschung stecken, was die Studiengänge, Lehrstühle und so weiter anbelangt, die alle mit Nachhaltigkeitssymbolen aufgeladen sind, was die Events anbelangt. Ja. Und gleichzeitig werden in selben Orten diese ständig neuen Rekorde der Nachhaltigkeitssymbolik erzielt werden, auch neue Rekorde erzielt, was die pro Kopf in Anspruch nach ökologischen Ressourcen anbelangt. Und das hat zu tun mit einer Innovation der katholischen Kirche. Die katholische Kirche hat es hingekriegt, den menschlichen Sinn für Moral im frühen Mittelalter dermaßen zu vereinfachen, dass menschliche Moral wie eine Balkenwaage funktioniert, zu funktionieren scheint. Wenn also in der einen Schale der Balkenwaage Sünden sind, dann muss der gläubige Christ, um vor Gott bestehen zu können, also nach oben aufzufahren statt in die Hölle, muss halt in die andere Waagschale Gebete legen oder Geld oder eine Pilgerreise antreten oder ein Kloster finanzieren, um wieder ein moralisches und dann auch psychisches Gleichgewicht zu erhalten. Heute liegen in der einen Waagschale SUVs, Flugreisen, 100 Kilo Fleisch pro Jahr, ein viel zu großes Haus. Und in die andere Waagschale legen wir grünen Strom, legen wir Kaffeeunterlagen, Temperaturunterhosen, Photovoltaikanlagen, die auf den Dach glänzen bei Sonnenschein. Wir versuchen auf diese Weise ein reines Gewissen herzustellen. Das bedeutet aber, wenn die Logik nicht ganz falsch ist, die katholische Kirche hat immer recht, das wissen Sie, dass je mehr solche symbolischen Artefakte ich produziere, desto mehr Sünden kann ich darüber ausbleiben. Das heißt, die Gesellschaft wird gelähmt. Sie wird lernresistent. Das ist ein reiner Strukturkonservatismus, der darauf beruht, dass wir unsere kognitive Resonanz angesichts eines ökologischen Vandalismus therapieren damit, dass wir heroisch einen Demeter Brühewürfel im Dänemark-Supermarkt kaufen, den wir mit dem Fahrrad nach Hause fahren und sagen, naja, ein reises Kalibri kann ich mir dann schon noch erlauben. Denn ich habe ja gezeigt, dass ich bedürfen nach Roms gehen, wenn wir von nachhaltiger Entwicklung reden. Das kann man weiter ausführen. Ich habe das jetzt etwas lustig dargestellt. Dahinter steht philosophische, psychologische und kultursoziologische Forschung. Okay, dritte Ebene. Sogenannte Rebound-Effekte bezeichnen eine andere Dimension des Scheiterns des grünen Wachstums. Ach, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe so eine russische Uhr, die ist aus dem Jahre 1975. Die hat so eine kleine Weckeinrichtung, ganz ohne Strom. Und die hat jetzt, kriegen wir es aus, wenn sie schließen, das heute Morgen um. Tatsächlich, 20 vor 7. Rebound-Effekte treten dann auf, wenn dieselben technischen Innovationen, die uns also sozusagen befreien sollen von zu hohen Ressourcenverbräuchen, ja auch Kosten sparen. Das letzte Beispiel ist die LED-Beleuchtung. Wissen Sie, ich habe in den Nullerjahren, sogar zu Beginn der Nullerjahre, als es das Wort Verschwachsungsbildung nicht gab, habe ich geforscht im Bereich des Klimaschutzes in Bezug auf Wohngebäude. War mit vielen Architekten zusammen, Bauphysikern und so weiter, habe auch richtig fette Projekte an Land gezogen und so weiter. Und die Beleuchtung ist ja ein neuralgisches Thema, wenn wir über Energieeinsparung im Gebäudebereich reden. Alle bekannten Haustechniker, Energieberater und vor allem Architekten fingen schon damals an, von Energie zu träumen. Wie toll es wäre, wenn wir Leuchtmittel hätten, die so wenig Energie verbrauchen, ja, dass wir damit richtige Einspareffekte haben. Jetzt haben wir diese Technik. Und wenn Sie durch eine Stadt wie beispielsweise Stuttgart fahren oder auch durchs Ländle oder in Norddeutschland, da wo ich mein Unwesen treibe, haben wir einen solchen Fuß an Lichtverschmutzung inzwischen, weil LEDs so leicht anwendbar sind. Sie können die schönsten zu Weihnachten und Ostern, die schönsten Kreationen in den Vorgängen platzieren. Sie können also alles sozusagen beleuchten, dass unter dem Strich nicht nur herauskommt, dass wir natürlich keine Energie sparen in der Beleuchtung, sondern dass wir jetzt noch ein Abfallproblem der besonderen Art haben. Schauen Sie sich mal LED-Lampen an. Dann kann man sehr schön an diesem Beispiel erkennen, dass sie zwei Rebound-Effekte haben. Das eine ist der finanzielle Rebound-Effekt.
dass natürlich über die Einsparung der Ressourcen eben auch Kosten eingespart werden und das eingesparte Geld können Sie investieren, um noch mehr zu beleuchten. Und zum Zweiten haben wir einen materiellen Rebound-Effekt, der darin besteht, dass wir gute alte Birne, wie sie noch hieß, nur aus Glas, Keramik und Metall bestanden. Das sind dreistellige Fakten, die vergleichsweise einfach im Kreis führen lassen, während LED-Lampen Sondermüll sind. Okay, und das ist ein Beispiel. Ich könnte ein ganzes Semester lang die Beispiele mitteilen, habe aber 50 Minuten, habe ich glaube schon gesagt. Auf der vierten Ebene des Scheiterns, da wird es ein bisschen hakelig. Wir haben ein bestimmtes Vorstellungsvermögen davon, wie in der modernen Probleme gelöst werden. Indem wir als aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger eine Politik wählen, die dann ermächtigt ist, durch bestimmte Maßnahmen, durch die Veränderung der Rahmenbedingungen, also dann das Problem zu lösen. In der Nachhaltigkeit scheitert das. Warum? Alle Ideen, eine Umwelt- oder Nachhaltigkeits- oder Klimaschutzpolitik umzusetzen, beruhen, das habe ich heute schon mal gesagt, auf dem Vorbehalt, dass alles, was wir heute an Wohlstandsartefakten unser eigen nennen, dass das alles in gewisser Weise erhalten bleibt oder gedauert, ersetzt wird durch eine ökologische Variante. Das heißt, wir werden in unserem konsumorientierten Leben vorsichtig umgewälzt. Eine andere technische oder produktdesignbasierte Umgebung. Was ist das denn für ein frecher Zettel? Nur noch 30 Minuten stehen hier. Aber also der GEB ist ganz schön streng, das will ich nicht sagen. Naja. Die sollten in der Arbeitszeitverkürzung genauso radikal vorgehen. Wobei der Schrieg geblieben. Das heißt also, die Politik wird ermächtigt über Rahmenbedingungen, meistens Sprengel von Anreizsystemen, weil Verbote sind ganz verblüht in einer natürlich auf Freiheit beruhenden parlamentarischen Demokratie. Also über Anreize sollen die schlechten Dinge verteuert und die guten, also die ökologischen Dinge, verbilligt werden. Und das ist nichts anderes als eine Übersetzung des grünen Wachstums, also der Entkopplungslogik, in Institutionen. Wenn wir jetzt aber wissen, dass das nicht funktioniert, das heißt, dass es diese Entkopplungsmöglichkeit gar nicht gibt, dass keine Technik der Welt uns dazu verhilft, denselben Wohlstand in einer ökologischen Variante zu haben, dann ist es kein ethischer Imperativ, sondern simple mathematische Logik, dass nur der Rückbau, dass nur die Reduktion der Nachfrage und der Industriegütererzeugung dazu verhilft, wieder in die unverhandelbaren Areale innerhalb der ökologischen Grenzen zu kommen. Das heißt, wir müssen dann eine Politik wählen, die unseren Lebensstil reduktiv verändert. Eine Politik, die uns zwingt, zu dem, was wir freiwillig offenbar nicht bereit sind. Sofort wäre keine Politik. Können Sie mir folgen? Das ist wie eine Katze, die in den Schwanz beißt. Und diese Paradoxie wird interessanterweise nirgends thematisiert. Es ist vollkommen klar, dass Menschen, die nicht einsehen, dass der Flugverkehr ökologisch schädlich ist, auch keine Politik wählen können, die Flugverkehr verteuert. Die Menschen, die zwar einsehen, dass der Flugverkehr oder das SUV schädlich sind, aber trotzdem nicht davon ablassen können, wählen auch keine Politik, um sich zu dem zu zwingen, was sie nicht übers Herz bringen, selber zu tun. Und aus diesem Grund haben wir eine Lähmung, die so ein bisschen erinnert an einen Buchtitel von Paul Virilio, das ist ein französischer Philosoph, Rasender Stillstand. Das heißt also, wir bekunden unseren Unmut. Ja. Neueste Umfragen zeigen, dass 97% der Menschen in Deutschland empört darüber sind, wie wenig im Klimaschutz geschieht. Selbst 97% der Leute möchten aber nicht weniger Fleisch essen, nicht weniger in die Karibik fliegen und auch nicht weniger oder weniger selten 6-Jährigen ein Tablet und ein Smartphone schenken. Und das ist eine Quadratur des Kreises. Das heißt, die Politik in der zeitgenössischen parlamentarischen Demokratie ist ein Kreuzfeuer paradoxer Signale ausgesetzt. Auf der einen Seite Freies vor irgendwas. Finde ich gut. Das heißt, die Bekundung, rein verbal, mental, dass es so nicht weitergeht. Auf der anderen Seite erreichen alle ruinösen Handlungen, die die Ökosphäre zerstören und die nur Luxus sind, jedes Jahr neue Reformen. Schauen Sie sich die Nachfrage nach Elektronik an. Nach Plastik, Einwegverpackung, da sind wir Europameister inzwischen, nach Wohnraum, nach SUV-Flugreisen. Auf welches Signal soll die Politik nun reagieren? Was machen Sie, wenn Sie Mediziner sind und haben eine schizophrene Person vor sich? Wie behandeln?
Gute Frage.
Auf jeden Fall, die Abgrenzung der Verantwortung für nachhaltige Entwicklung auch in Politik ist das Ende einer nachhaltigen Entwicklung, würde ich damit sagen. Harte These, wird bestimmt gleich noch diskutiert. Als ein kleines Zwischenfazit. Also, wir haben vier Ebenen des Scheiterns einer nachhaltigen Entwicklung, die unter dem Vorbehalt steht, unser Wohlstandsmodell nicht zu tangieren. Daraus folgen jetzt drei Konsequenzen, die ich ganz kurz in den noch 30 Minuten, ich glaube nur noch 27, die ich kurz andeuten will. Wir brauchen ein verändertes Gerechtigkeitsverständnis. Das ist ein harter Abend für die DGB. Und wir müssen das Wachstumsdorf antworten. Das ist klar, das ist trivial, aber wie? Dazu will ich was sagen. Und vermutlich werden wir, weil die vierte Ebene des Scheiterns sich gerade ansprach, wie evident ist, werden eine andere Transformation brauchen, als jede, die darauf beruht, dass wir eine Regierung wählen, die uns zu etwas zwingt, wozu wir in der Praxis unseres Lebens sehr fähig und willens sind. Also zum ersten Punkt. Der Klimawandel scheint, das kann man bekannt kaum sehen, weil da fehlt der Kontrast. Also nächste Folie, wenn wir das 1 oder 2 Grad Klimaschutz ziehen, 1,5 oder 2 Grad Klimaschutz ziehen, wirklich erreichen wollen, heißt das, dass wir noch ein bestimmtes Budget an CO2-Emissionen und damit eine bestimmte Quantität der Inanspruchnahme der physischen Assimilationskapazität des Planeten nur noch also praktisch beantworten können und haben dann ein Verteilungsproblem. Und das ist das Verteilungsproblem des 21. Jahrhunderts. Und nicht, wer wie viel Lohn bekommt oder wie viele Autos oder wie viele Häuser. Hier geht es um Überlebensfragen und nicht um Hedonismus. Das heißt, diese Menge an ökonomischer Inanspruchnahme muss global erträglich, ich würde sagen gerecht, verteilt werden. Das ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Und wenn wir das tun, stellen wir folgendes fest: In der Bundesrepublik Deutschland leben, ich bleibe beim Beispiel Klimaschutz, auf einem Durchschnittsniveau von 12 Tonnen CO2 Äquivalenten pro Kopf und Jahr und müssten bei 7,5 Milliarden Bewohnerinnen und Bewohner runter auf das Niveau von 1 bis 2 Tonnen. Und daran macht sich fest, ob jemand gerecht lebt oder nicht. Ja. Das heißt, was darf ich dann an einzelnes Individuum überhaupt noch an Freiheiten nehmen, ohne über seine Verhältnisse zu reden? Das ist die soziale Frage, ich sage es bereits. Und vor allem lässt sich an dieser sozialen Frage festmachen, dass derzeitige Gerechtigkeitsdiskurse eine merkwürdige Eigenschaft haben. Wir reden mal über die Anlagen von etwas, aber wir reden nicht über das Niveau, auf dem etwas anliegt. Wenn wir zum Beispiel Löhne angleichen, wenn wir über die gerechte Verteilung des Vermögens reden, Klammer auf, ich bin ein großer Verfechter der Vermögenssteuer, Klammer zu, dann lassen wir außer Acht, dass man natürlich Gerechtigkeit auf einem Niveau innerhalb ökonomischer Grenzen oder außerhalb ökonomischer Grenzen anteilen kann. Und die mir bekannten Diskurse über Einkommens- und Vermögensgerechtigkeit lassen das komplett außer Acht. Das heißt, man könnte zynisch sagen, es wäre wichtiger, die Reichen ärmer zu machen, ohne die Armen an die Reichen heranzuführen. Und damit ein Niveau zu erreichen, was also den materialisierten Wohlstand anbelangt, von dem sich sagen lässt, dass der ökologische Rucksack oder die ökologische Gesamtbelastung eines Menschenlebens mit 7,5 Milliarden modifiziert werden kann, ohne dass die ökologische Tragfähigkeit darunter leidet, am Beispiel Klimaschutz festgemacht, wie sie ist. Dass wir das 1,5 oder 2 Grad Klimaschutzziel noch einhalten können. Das und nur das ist Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die durch eine Ausnivellierung der Einkommen oder Vermögen ja, vonstatten geht, sodass wir außerhalb der ökonomischen Grenzen sind, widerlegt sich selbst. Wie kann man etwas gerecht verteilen, was in einer gerechten Welt gar nicht erst hätte entstehen dürfen, weil es auch lebensgefährlicher Bindung. Das ist der Kardinalfehler aller Gerechtigkeitsdiskurse, wie ich sie erlebe, in allen möglichen politischen oder sonstigen Kreisen. Das ist das Entscheidende. Gut. Und an dieser Stelle eben haben wir die Kontroverse zwischen denen, die glauben, man könne also tatsächlich mit dem Wachstum das Problem lösen und dann die Position eben der Wachstumsbedingungen. Die zweite Konsequenz neben einem neuen Gerechtigkeitsverständnis ist eben jetzt, ein Zukunftsmodell für die moderne Versorgung zu entwerfen, das eben genau diesem globalen Gerechtigkeitsverständnis entspricht. Also, wir brauchen eine Ökonomie, die Menschen, die innerhalb dieser Ökonomie leben, dazu befähigt sind, 1 bis 2 Tonnen CO2 auszukommen. Dann haben wir noch nicht über Flächen, über Abfälle, über Mineralien, Wasser und andere Dinge gesprochen. Die Logik, die ich hier anwende, ich sage das bereits, lässt sich übertragen auf alle anderen ökologischen Nachhaltigkeitsdefizite auf. Was Sie hier sehen, das ist also wirklich eine ganz vereinfachte Transformation aus makroökonomischer Perspektive. Das Schaubild fängt da an, wo wir mit Eintritt in die erste industrielle Revolution den Güteroutput regelrecht potenzieren konnten. Haben dabei aber leider die ökologische Tragfähigkeit durchbrochen. Wir müssen jetzt, wenn wir überleben wollen, ein Rückbauprogramm anstrengen und müssen als Resultat dieses Programms einen Gleichgewichtszustand erreichen, der gestaltet, dass A, die Wirtschaft zurückgebaut wird, um sie zurückzuführen in die ökologischen Grenzen und B, die Produktion dann nicht weiter wächst, sondern eine gewisse Stabilität erreicht. Das nennt man Steady State Economy, deswegen die Abkürzung dort. Ein Begriff des ganz, ganz berühmten Wachstumskritiker Herman Daly, der hat nämlich den alternativen Nobelpreis für seine wachstumskritische Forschung erhalten. Während manche sagen, naja, aber so eine statische Ökonomie, die also zu keiner Expansion mehr der Güterverfügbarkeit führt, die ist doch fortschrittsfeindlich oder die ist überhaupt nicht zu vereinen damit, dass es doch Innovation gibt. Was für ein Quatsch. Erstmal, die letzten Innovationen der vergangenen Dekade haben nichts anderes bewirkt, als das ökologische Desaster allein dadurch zu verstärken, dass die Nutzungsdauer aller Produkte, mit denen wir uns umgeben, nur gesunken ist. Ohne Ausnahme. Ich habe da eine Menge Zahlen, weil ich auch im Bereich der Reparaturökonomie einige Projekte habe. Zweitens, eine solche Steady State Economy würde bedeuten, einen geringeren, nicht mehr wachsenden Güterwohlstand zu erhalten, aber auch zu veredeln. Das geht natürlich nur, und jetzt greife ich etwas vor, und komme ich gar nicht noch. Wenn wir die Nutzungsdauerverlängerung der materiellen Artefakte entsprechend verdoppeln oder verdreifachen. Aber auch wenn ich die Waschmaschinenproduktion in der Bundesrepublik darauf beschränke, nur jene Waschmaschinen sozusagen zu erneuern oder zu ersetzen, die nach Ausschöpfung aller Nutzungsdauer verlängernden Maßnahmen nicht mehr erhalten werden können, heißt das doch nicht, dass in der 30 Jahren dann hoffentlich, sondern müsste wieder halten, die Waschmaschine, dieselbe Waschmaschine in Anspruch nehme, sondern eine, in die jeglicher technische Fortschritt eingeflossen ist, der sich während dieser vergangenen letzten 30 Jahre ereignet hat. Das gilt auch für Shirts, das gilt auch für andere Produkte, das ist mir wichtig dabei. So, diese Transformation würde in ganz grober Näherung und wirklich sehr komplexitätsreduziert bedeuten, auf der Nachfrageseite und auf der Angebotsseite Reduktionspotenziale zu erschließen. Fangen wir mal an mit der Nachfrageseite. Dann sind wir mitten im Suffizienzdiskurs. Unter Suffizienz kann man verstehen, Genügsamkeit, Reduktion, Selbstbegrenzung oder einfach die komplette Entsagung oder Verneigung von ganz bestimmten Handlungen. Viele denken, dass das Verzicht ist. Ich möchte etwas anderes dazu sagen. Wir haben sehr, sehr viel Forschung vorliegen und entsprechende Ergebnisse zu dem Zusammenhang zwischen dem durchschnittlichen individuellen Wohlbefinden der Menschen und der realen Kaufkraft, also der Befähigung, materialisierte Freiheit zu vereinnahmen. Was wir sagen können, ist Folgendes. Das sehen wir jetzt an dieser sehr grobschlächtigen Darstellung. Kein Konsum ist auch keine Lösung. Man kann nicht in einem afrikanischen Land, wo Hunger und Armut herrscht, über Suffizienz reden. Das ist Zynismus. Aber wir leben nicht in Afrika, sondern wir leben dort, wo man sagen kann, dass wir sogar eine Sättigungsgrenze schon überschritten haben. Wenn wir von Wachstumsgrenzen reden, gibt es eine innere und eine äußere Grenze. Die äußere Grenze ist die, über die ich heute schon sporadisch sprach. Das ist die thermodynamische Grenze. Das ist die physische und ökologische Belastbarkeit des Planeten. Die innere Grenze ist die, die ein aus Fleisch und Blut bestehender Homo sapiens hat, weil der Mensch sich seit der Steinzeit im Hinblick auf seine Kapazität, Reize zu verarbeiten oder Dinge zu tun, nicht weiterentwickelt hat. Der Tag hat 24 Stunden, ein menschlicher Körper hat 2 Arme, schlafen muss der Mensch auch. Das bedeutet, ich kann überhaupt nicht über ein gewisses Maß hinaus Kraft meiner begrenzten Sinnesorgane und meiner begrenzten kognitiven Kapazitäten jeden beliebigen Wohlstand abschöpfen, ihn zur Kenntnis nehmen. Deshalb kann man sogar, wenn der Wohlstand weiter wächst, erleben, dass so etwas wie ein Konsumwert auch eintritt. Wenn Menschen ihre knappe Aufmerksamkeit und damit auch den Einsatz ihrer Sinnesorgane auf zu viele Optionen verteilen, heißt das, dass pro Option ein so geringes Quantum an sinnlicher Wahrnehmung und Aufmerksamkeit übrig bleibt, dass wir damit die Dinge entwerten. Dieser Konsum-Burnout beruht dann darauf, dass wir rein rechnerisch immer reicher geworden sind und innerlich ausbrennen. In so einer Situation ist Effizienz kein Verzicht, sondern eine ökonomische Optimierung der nicht vermehrbaren Aufmerksamkeit und Zeit eines Großartigens. Das muss klar sein. Ja. Und nicht etwa eine Ökodiktatur oder so ein Quatsch. Und Effizienz heißt eben Reduktion eines bestimmten Anspruchs- oder Verbrauchsniveaus auf das Maß, das sich überhaupt global übertragen lässt. Kann auch heißen Selbstbegrenzung, ein bereits erreichtes Wohlstandsniveau nicht weiter zu steigern. Kann auch heißen, gewisse Aktivitäten, die so ruinös sind, dass man sie gar nicht kontrollieren kann, komplett aus dem Repertoire zu nehmen. Viele würden sagen, das läuft auf eine Entschleunigung des Konsumlebens, natürlich auch der Mobilität und Technikbeanspruchung hinaus, indem wir die Abstände zwischen Konsumvereinnahmen oder Konsumereignissen einfach größer werden. Natürlich auch ein Entschleunigungsdiskurs zutage tritt und dann ein Effizienzdiskurs und Sie fragen sich, was hat das miteinander zu tun? Das ist eigentlich letztendlich eine spiegelbildliche Darstellung desselben Sachverhalts. Als Betriebswirt nutze ich gerne die sogenannte SWOT-Analyse. Das ist auch wiederum ein Instrument zur Komplexitätsreduktion. Wenn wir unseren Wohlstand reduzieren, soll es erstens sozial verträglich sein, und B, ökonomisch effizient. Beides führt zum selben Ergebnis. Nämlich, die Reduktion dort durchzuführen, wo es nicht um die Befriedigung basaler Grundbedürfnisse geht, sondern um dekadenten Luxus. Und wenn Sie diese Unterscheidung jetzt ganz grobschlächtig mal anwenden und als Folie über unseren Konsumwohlstand legen, dann können Sie sehr wohl unterscheiden zwischen Grundbedürfnissen, deren Befriedigung nicht in Frage zu stellen sind, und Luxus auf der einen Seite. Und Sie können eine Unterscheidung treffen zwischen jenen Dingen, die also unglaublich schädlich sind und solchen, die vielleicht erträglich sind. Und die höchsten Reduktionspotenziale sind natürlich im Bereich des Luxus, wo die komplette Entsagung meines Erachtens die einzig vertretbare Strategie ist. Ein kerosinfreies Glück ist die Vorbedingung dafür, dass wir überleben können. Und wir haben noch nie gehört, dass jemand krank wird, verhungert, erfriert oder stirbt, wenn er nicht in die Karibik geht. Aber ich habe noch nie gehört, dass es für eine moderne Gesellschaft erträglich ist, wenn ein Krankenhaus nicht mit Strom versorgt wird. Das möchte ich auch denjenigen sagen, die im Hambacher Forst sind. Ich bin auch gegen Kohle, aber ich bin auch mehr gegen Kreuzfahrten-SUV zu zugreifen. Weil das eine ist Luxus und das andere ist kein Luxus. Das muss klar sein. Wir haben aber auch Grundbedürfnisse, die kein Luxus darstellen, also aber die werden hohe Schäden verursachen. Hier können wir nicht einfach eine vollständige Entsagung als Suffizienzstrategie also ausgeben, sondern brauchen eine Reduktion. Die Akademisierung der Gesellschaft führt zu den größten ökologischen Schäden. Heißt das im Umkehrschluss keine Akademisierung mehr? Das darf ich ja das Wort sowieso nicht sagen. Wir können auch nicht in der Kirche den Heiland beleiten. Nein, das heißt, das Maß zu regulieren, die Frage zu stellen, wie viel der notwendigen, aber schädlichen können wir uns leisten. Ja? Und dann haben wir natürlich die Ebene der Aktivitäten mit geringen Schäden. Und was man erkennt, ist, dass hier die Selbstbegrenzung das Entscheidende ist. Also gar nicht die Reduktion, sondern das Konstanthalten einer ökologisch übertragbaren Lebensform. Es gibt eben auch den kleinen Nutzen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, jenseits der Grundbedürfnisse Genuss, Freude, Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Was also der bringt uns dazu, immer die Dinge herauszusuchen, die den größten ökologischen Schaden bringen. Ich habe also simultan eine sozialpolitische und eine Effizienzlogik angewandt, um zu diesem Ergebnis zu kommen. So, jetzt die andere Seite. die Verfahren wie hier, um Reduktionspotenziale zu erschließen. Was wir in dieser Folie sehen, ist ebenfalls eine ganz, ganz vereinfachte Darstellung der Angebotsseite einer Gegenwirtschaft. Wir haben einmal die globalisierten Produktionsketten, die hochtechnisiert sind, vor allem kapitalabhängig sind und die Basis sind, nicht einfach für eine Industriegesellschaft, sondern sicherlich auch für eine kapitalistische Marktwirtschaft. Wir haben dann die Regionalökonomie, die ebenfalls als ein Versorgungssystem darauf beruht, dass kreative Unternehmen innerhalb eines Geldsystems und einer Marktwirtschaft mit Technikeinsatz zu Buche schlagen, aber auf Basis erstens einer geringeren Technisierung, eines geringeren Kapitalbedarfs und vor allem einer geringeren Distanz zwischen Verbrauch und Produktion. Für unsere Wertschöpfungskette könnte man sagen. Wir haben dann drittens die reine Subsistenz. Selber machen, Selbstversorgung, Eigenarbeit. Die Transformation in Richtung Postwachstumsökonomie jetzt aus der Perspektive der Angebots- oder Erzeugungsseite, oder heißt, den schädlichsten Bereich der Ökonomie, der sich niemals mit Technik entkoppelt lässt, zurückzufahren, nicht auf Null. Erinnern Sie sich an die Worte, die ich gerade sprach, kein Konsum, auch kein Müll, okay? Sondern zurückzufahren auf ein Niveau, von dem sich sagen lässt, das könnte sich ökologisch innerhalb der physischen Grenzen darstellen. Ich würde vorschlagen, mal anzufangen mit dem Leitwert Reduktion der Industrieproduktion um 50% innerhalb eines halbwegs darstellbaren Zeitrahmens. Was geschehe da? Dann müssten wir uns die Frage stellen, wie kann man noch Vollbeschäftigung gewährleistet sein? Und als Ökonom sage ich Ihnen, dieses Ziel, eine Volkswirtschaft auf Basis von Vollbeschäftigung zu stabilisieren, werde ich nie aufgeben. Auch nicht als harter Wachstumskritiker. Aber was hält uns davon ab, über eine 20-Stunden-Woche nachzudenken? Aber nicht mit Lob aufgeladen. Jetzt kann ich lieber. Okay. Über den Versuch könnten wir zumindest bei einer Halbierung des Bruttoinlandsproduktes Vollbeschäftigung erreichen. Nun haben wir das zweite Problem. Wie kann man denn auf dieser Basis würdevoll versorgt sein? Und da müssen wir dann die Regionalökonomie und die Subsistenz so ausbauen, dass ein Teil der nicht mehr vorhandenen Industrieproduktion substituiert wird. Die Regionalökonomie dabei ein wichtiges Bindeglied zwischen der Industriegesellschaft auf der einen Seite und einer eher altertümlichen Selbstversorgergesellschaft. Regionalökonomie heißt für mich, moderne Bedürfnisse Produktionsmuster zu befriedigen. Wenn ich mir Netzwerke vorstelle, von Unternehmungen, die darauf spezialisieren, die Nutzungsdauer von IT-Endgeräten zu verdoppeln oder zu verdreifachen, dann heißt das, dass wir damit die Notwendigkeit des Industrieoutputs radikal senken und die Notwendigkeit der Menschen, so viel Geld auszugeben, wenn sie alle 3,5 Jahre ein neues Notebook brauchen. Oder Smartphone oder Flachbildschirm, was weiß ich. Dasselbe können wir mit Autos, Fahrrädern, Möbel, Textilien machen. Das ist moderne Produktion im 21. Jahrhundert. Modern, weil es dieselben Konsumobjekte sind, aber eben hergestellt, dass sie so verfehlt werden, dass wir weniger davon brauchen, um weiterhin diese Funktionen abschöpfen zu können. Zweitens, die Nahrungsmittelproduktion könnte vollständig in der Region ökologisch und nach Maßstäben artgerechter Tierhaltung stattfinden. Sogar in Ballungsräumen. Dazu gibt es inzwischen interessante Studien, die ich heute aus Zeitgründen nicht näher behandle. Und drittens, kann die regionale Ökonomie des der dritte Bereich ist die Gemeinschaftsnutzung. Stellen Sie sich vor, Sie würden in Stuttgart immer zu fünf mal ein Auto, eine Waschmaschine, einen Rasenmäher, einen Akkuschrauber haben. Dann stellt sich ja nicht nur die Frage, was spart das an Ressourcen? Nein, stellt sich vor allem für mich als Ökonom die Frage, was spart das an Geld? Und das können wir sogar entkommerzialisiert bis zu einem gewissen Grad, indem wir, wenn wir nur noch 20 Stunden pro Woche arbeiten, die freigestellten 20 Stunden als Ressourcenbasis verwenden, um selber zu produzieren, um entkommerzialisierte Formen der Gemeinschaftsnutzung in Gang zu bringen und drittens eine Reparaturrevolution anzuzetteln, die natürlich auch erfordert, unser Bildungssystem zu reformieren. Nur dass aus jungen Menschen keine digitalen Deppen werden, was jetzt der Fall ist, sondern dass junge Menschen aufhören. Sondern dass junge Menehntatsächlich auch eine handwerkliche, hauswirtschaftliche Fähigkeit haben, damit sie ohne Geld, ohne Industrie, ohne Technik in der Lage sind, einen Beitrag zu liefern und basale Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und da die 60 Minuten sich jetzt am Ende neigen, ist das auch das Ende meines Vortrags. Und danke für die Aufmerksamkeit und auch für die Frage.
Das ist einfach wunderbar, wie ich den Namen aus meiner Sicht. Sie haben immer wieder geredet von der modernen Konsumgesellschaft, das ist wichtig, von der modernen Konsumtechnologie, das ist wichtig. Aber wir sind vor allem eine moderne Produktionsgesellschaft. Und Sie haben in meiner Meinung nach viel zu wenig über die Art und Weise unserer Produktionsweise geredet. Dieses Beispiel mit, es gibt viel zu viele Autos, was man nicht mehr lese, das ist recht, weil es die im Grunde ihre Logik der kapitalistischen Leistungsproduktion offenbar. Und das muss ja noch nicht mal der Chef von BMW sagen, das muss der Chef von Daimler, VW genauso sagen. Und vor allem, das muss auch die Arbeiterin sagen, die bei Daimler ihren Lebensunterhalt verdient. Sie kann ja tausendmal verstanden haben, dass es viel zu viele Autos auf der Welt gibt und kann sogar selbst ein Auto haben, so viel zur Beschränktheit von der reinen Konsumkritik. Sie kann sogar selbst kein Auto haben, sie muss aber objektiv daran interessiert sein, dass der Daimler möglichst viel von den Dingen in der Welt verkauft. Das ist sie in der Falle. Und das ist auch der Punkt, wo Fridays for Future immer an einen Gummi machen läuft, wo es dann heißt, ja, jetzt haben wir ja sehr sympathisch und eigentlich unterstütze ich euch auch, aber sag mir doch bitte mal, wovon meine Familie und ich in Zukunft leben sollen. Und deswegen müssen wir auch die Produktionsweise thematisieren. Und marktwirtschaftliche Produktionsweise heißt zum Beispiel in der Textilindustrie, dass Unmassen produziert werden für einen Markt in der Hoffnung, es wird gekauft und nachher fliegt über die Hälfte weg. Und morgen Abend wird man im Laboratorium Ecke Wartenburg, Ostendstraße, genau darüber diskutieren, 1930. Was hat die Klimakrise mit dem Kapitalismus und mit dieser Produktionsweise zu tun? Morgen 1930. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch
eben, wenn
man gleich
Themen diskutiert, ist ja ein gutes Veranstaltung. Ja, auch wenn es die Klimakrise ist, dann hängt das genau an, wenn die Leute wollen, dass sie noch mal treiben. Ich hatte gedacht, weil so viele Themen dabei waren, noch eine Frage sozusagen.
Ja, die Frage, wie stellst du dir das vor, die Unternehmen einzugrenzen? Also ein bisschen die Richtung anders, aber genau unter dem Gesichtspunkt, wie jetzt Unternehmen sind, hat ja erstmal das Ziel, möglichst viel zu produzieren, möglichst viel Geld zu machen. Sieht man ja zum Beispiel an der Überproduktion, wo Kaffee ins Meer geschüttet wurde, in den Hals gegangen. Die EU kauft Milch auf, in Indien werden 20% der Baumwolle jedes Jahr zerstört. Also die Frage, wie die Wirtschaft in die Bock um?
So soll ein Zukunft
nicht wieder in dieselbe Richtung führen.
Okay, hi. Ja, wenig. So, die gleiche kurz zu fassen. Die erste Frage betraf die Technik, die Medizin und sonstige Folgen abschätzen. Nun, ich bin selber als Innovationsforscher immer daran interessiert gewesen, gerade die Technik und Innovationsfolgenabschätzung auch als Basis zu nehmen, um zu erkunden, inwieweit die Technik in der Lage sein kann, Nachhaltigkeit, zumal ökologische Defizite zu beseitigen. Und da ist eben diese Folgenabschätzung viel besser. Der Betreiber hat seit ungefähr den 70er Jahren eine Technikfolgenabschätzung einer Zeit, wo die ganz stark eingeläutet durch die Gründung des Freiburger Öko-Instituts und sozusagen eine Gegenposition auch in der Wissenschaft zu haben. Damals ging es um die Atomenergie, die Körnchen und andere Dinge. Ich bin dankbar dafür, dass es eben diese Abschätzung gibt. Mir als Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, und da habe ich auch viel zu publiziert, ist es wichtig, nicht nur die physischen und technischen Nebenwirkungen von Innovation in den Griff zu bekommen, sondern auch die sozialen und kulturellen. Denn das, was also Smartphones zum Beispiel an Schaden anrichten, erschreckt sich keineswegs auf Strahlung und auf Koltan und auf die Beschleunigung aller stofflichen Umsätze, sondern verändert eben auch unser kognitives Verhalten und verändert eben auch die Kulturwelt. Also danke für den Hinweis. Ich finde das absolut wichtig, das ist ein integraler Bestandteil eben auch meiner nicht nur wachstumskritischen Nachhaltigkeitsform. Dann war die Frage, für wen ist Wachstum sinnvoll? Und dann der schöne Spruch, den Herr, der ist unglaublich. Ja? Also es gibt zu viel Auto oder zu wenig BMWs. Okay. Also und dann war im Subtext noch zu hören, dass der Kapitalismus wohl ursächlich sei für Wachstum oder dass zumindest im Kapitalismus keine Möglichkeit besteht, aus dem Wachstum auszusteigen. Das kann schon sein, aber dann ist da noch die Frage beantwortet, wie man den Kapitalismus abschaltet, ob das ein Kippschalter in Brüssel oder in Berlin, und dann damit, dass man die Unternehmen den Kapitalismus abschafft. Das glaube ich kaum. Für mich hat in einer systemischen Sicht jede Ökonomie immer zwei Seiten, eine Nachfrage und eine Angebotsseite. Unternehmen kommen und gehen. Ich könnte BMW tatsächlich schließen. Aber wenn die Nachfrage nach diesen Karossen immer noch vorhanden ist, trotz des hohen Preises, dann würde sie in einer freien Welt irgendwie einen anderen Anbieter finden. Wäre eine Diktatur nicht, dann könnte ich das natürlich verbieten. Aber da ich als überzeugter Demokrat keine Diktatur wünsche, kann ich in einer Marktwirtschaft damit, dass ich bestimmt Unternehmen das Handwerk lege, so lange nichts ausrichten, wie ich auch die Nachfrage nach diesen Gütern letztendlich zurückgeben. Dann der Hinweis von Ihnen, dass also Marktwirtschaft und Kapitalismus und Wachstum so verbunden sind und dass natürlich das auch, wenn kein Wachstum da wäre, der Kapitalismus verschwindet. Wissen Sie, meine These lautet hier, die DDR ist zugrunde gegangen, weil sie nicht durch gewachsen ist. Der Unmut der Menschen in der DDR bezog sich nicht einfach nur auf den eisernen Vorhang wohl auf, aber auch darauf, dass der Wohlstand, der wird immer programmiert wurde durch Wachstum, schlicht und ergreifend nicht eintrat. Noch eine Bemerkung dazu, historischer Art. Die moderne Wachstumstheorie, die eigentlich gar nicht so alt ist, sondern ihre Geburtsstunde in der westlichen Wirtschaftswissenschaft Ende der 40er hatte, wurde hervorgerufen durch die empirische Beobachtung, dass die stalinistische Planwirtschaft höhere Wachstumsraten zu erzielen in der Lage war, ist zu der Zeit die USA. Völlig verrückt. Und westliche Ökonomen fingen nun an, sich Sorgen zu machen, ob denn der Wettlauf der Systeme, wie man damals sagt, denkt nämlich doch am Ende, die marktwirtschaftliche, die kapitalistische Wirtschaft ins Hintertreffen geraten ist. Was ich damit sagen will, ist, auch alle sozialistischen Staaten, die wir je erlebt haben auf diesem Planeten, haben als großes Narrativ des Wohlergehens der Menschen immer nur Wachstum und Produktivismus propagiert und Karl Marx auch in den beiden. So, das ist wichtig, aber das spricht nicht dagegen, Kapitalismus abzuschaffen. Aber wenn Sie den Industrialismus und den Konsumismus nicht mit abschaffen, haben Sie nichts gewonnen. Das will ich damit nur sagen und nicht etwa den Kapitalismus verteidigen. Dann haben Sie gesagt, Konkurrenz sei auch ein wichtiger Wachstumstreiber. Das kann so sein, muss nicht so sein. Wir könnten in einer freien Gesellschaft doch auch erleben, dass es weniger profitträchtige Unternehmen gibt, die kleiner sind und die in der Tat nicht die sogenannten zunehmenden Skalenerträge, also die Kostenvorteile der Massenproduktion ausnutzen, die aber sich für gerechte Löhne einsetzen, die vielleicht nicht wachsen wollen. Und wenn die Nachfragerinnen und Nachfrager im Konkurrenzareal diesen Unternehmen ihren Zuspruch erteilen, würden die anderen nach derselben Konkurrenzlogik das Hintertreffen erleben. Also die Konkurrenz spricht nicht für oder gegen Wachstum, sondern lässt sich eigentlich in den Dienst unterschiedlicher Ziele aufbringen. Dann war gerade die Rede davon, genau, dass es objektive Bedingungen dafür gibt, dass Menschen wieder dessen Wissens ein Auto nachfragen können oder wollen oder sogar müssen. Das ist nicht so. Ich glaube wirklich, dass also die Automobilindustrie nicht einfach nur erklärbar ist in ihrem derzeitigen Erscheinungsbild als kapitalistische Verwertungslogik. Ich habe mit Managern der Firma VW gesprochen zu einer Zeit, als sie in Oldenburg noch den Lehrstuhl für Produktionswirtschaft vertrat. Und hatte tatsächlich viele Studierende, die sich weniger für Nachhaltigkeit als für Karriere interessiert haben. Was mir nichts ausmachte, weil ich als Hochschullehrer erstmal ein neutrales Ergebnis hoffe und hoffentlich biologiefrei agiere. Das führte dazu, dass ganz viele in Niedersachsen-Oldenburg ihre Arbeit, ihre Bachelor- oder Masterarbeit im Betrieb schrieben. Das ist dann sehr karriereträchtig, also bei VW. Ich habe Manager erlebt von VW, die einfach entsetzt waren darüber, dass entgegen aller Maßnahmen, die VW ergriffen hat, der SUV plötzlich von allen Menschen in Deutschland gewünscht wird. VW hat auf ganz andere Pferde gesetzt, auch auf sparsamere Autos. Es ist nicht so einfach zu sagen, wir haben eine kapitalistische Marktwirtschaft und die Unternehmen diktieren uns, was wir wohl wünschen oder wollen können. Und dann entwickeln wir einen Wohlstand, der darauf gründet und müssen nun objektiv das tun, was wir eigentlich auch mit Objektivität und Vernunft eigentlich nicht wollen können. So einfach ist die Welt nicht. Und das ändert nichts daran, dass Sie recht haben, wenn Sie sagen, dass jedes Unternehmen, das investiert, einer gewissen Kapitalverwertungslogik unterworfen ist. Das ist schon richtig. Aber das ist immer noch eine Hälfte der Medaille.
Und unsere Arbeitsplätze daran hängen.
Und natürlich, ja,
darüber müssen Sie reden.
Aber ich will Ihnen sagen, die Löhne im Automobilbereich sind so hoch, dass eine Arbeitszeitverkürzung dort wirklich naheliegend wäre.
Ja,
und das heißt also, dass Menschen nicht davon abhängig sind, dass derzeitige Kontingent an Arbeitsstunden zu haben. Das hieße, dass wir tatsächlich auch den Bereich kleiner werden lassen können. Absolut. Also das sollten wir schon mal dazu sagen. Und dann mal noch die Geschichte genau umsteuern. Wie kann man, glaube ich, hat die Frage gestellt, wie man die Unternehmen dazu bringen kann, sich also als Entlegungsstrategie anzupacken. Es könnte sein, dass wir viele Unternehmen nicht dazu bringen können. Deswegen plädiere ich dafür, nicht immer nur in Kategorien der etablierten, also real existierenden Unternehmen nachzudenken, sondern vielleicht auch mal zu überlegen, ob wir nicht selber Unternehmen gründen können, ob wir nicht selber neue Versorgungsfonds etablieren können. Ich forsche gerade im Bereich der solidaren Landwirtschaft. Ich forsche im Bereich ganz neue Reparaturnetzwerke. Ich forsche im Bereich der Genossenschaft. Ich habe selber zwei solche Genossenschaften mitgegründet und bin Mitglied vieler Genossenschaften, auch Aufsichtsratsverschiedener. Das sind alles Projekte, die entstanden sind aus dem Widerstand gegen die vorhandene Wirtschaft. Das ist eine Punktkarte, die wir meines Erachtens viel zu wenig ausspielen. Und ansonsten gilt, was ich gerade schon mal gesagt habe, wir haben seit Karl Marx alles versucht, um den Kapitalismus zu überwinden, zumindest in den linken Strömungen. Noch eins haben wir nicht ausprobiert. Schlicht und ergreifend nach dem Motto, so Handel stell dir vor, es ist Kapitalismus und keiner geht hin. Wenn wir als Nachfrageseite nicht endlich anfangen, uns klarzumachen, dass die Abschaffung des Kapitalismus erstmal voraussetzt, ein nicht-kapitalistisches Konsumleben zu führen. Wenn wir das nicht begreifen, werden wir auch nicht über andere Methoden das Wunder vollbringen, aus der kapitalistischen Marktwirtschaft auszusteigen. Trotzdem haben Sie recht, wenn Sie sagen, dass unter den linksseitigen Bedingungen Kapitalverwertungslogiken ein Drang sein.
Zwei Hinweise zur Moderation. Ihr habt das undemokratische Moment sicher schon bemerkt, dass Leute auf der Rednerliste vorrutschen, deren Namen ich kenne. Das liegt nicht an der Unprofessionalität, sondern daran, wir sind viele Mitveranstalter, auch das Recht haben, sich zu äußern, Position beziehen zu können. Nur zur Transparenz, warum das so ist und wieso dann andere Leute nach hinten rutschen, wo sie früher geschreckt haben. Und der zweite Hinweis, damit wir noch am Thema bleiben, es gab viele Ausflüge zu, was ist der Grund, warum es die DDR nicht mehr gibt, was ist mit der Automobilindustrie. Da wollte ich nur bitten, darauf dann nicht weiter einzugehen. Es wird danach die Möglichkeit geben, noch im Kreis der Lust, um Biertrinken zu gehen, da kann man das besprechen. Nur als Hinweis, auch ich hätte da ganz viel dazu zu sagen, das sind ja nicht unspannende Ausflüge, aber an denen wollten wir nicht unbedingt weiter diskutieren. Es gab jetzt mal von Campus of Future, glaube ich, oder Fridays for Future, Wortmeldung, für dich, wie gerade gesagt, dass wir demokratisch wurden.
Ja, es wird es wird ziemlich viel über persönlichen Konsum gesprochen und das ist auch wichtig, glaube ich. Wenn ich mir die Wirtschaft anschaue, dann haben wir auch den Global Majors Report, der, glaube ich, der letztens rausgekommen ist, zeigt, dass 100 Unternehmen in den letzten 30 Jahren für 70% der CO2-Emissionen verantwortlich waren. Und dann denke ich, reicht es nicht, wenn wir sagen, okay, wir fangen jetzt an, nur persönlichen Bio zu kaufen und so weiter. Weil wir einfach nicht die eine komplette Seite der Medaille sind, sondern einfach in diesem System auch nicht Angebot und Nachfrage, glaube ich, gleichberechtigt sind. Frau hat gelesen, dass in England zum Beispiel Fleischkonsum steht, die Grunde, die Schlachtzahlen aber gleichzeitig steigen. Und ich denke, das ist nicht mit Export eben auch und das ist ja auch auf andere Bereiche auch zu übertragen. Und deswegen ist auch für mich die Frage, wie können wir diese, wenn wir wirklich was bewegen wollen, gerade aus ökologischer Sicht, wie können wir diese 100% die 70% der CO2-Emissionen verursachen, wirklich in eine andere Richtung denken. Und zwar nicht nur dadurch, dass wir boykottieren und zwar nur sehr kleine Anzahl von Menschen, sondern wirklich effektiv und schnell. Wow.
Jetzt
nehme
ich mal jemanden
zum Publikum. Also genau die gleiche Frage eigentlich. Ja, also auch Deutschland ist am Grunde eine Exportnation. Und da frage ich mich halt auch, wie wir da mit dem Konsum, wir machen das schon, das ist ein großes Thema, aber da frage ich mich halt schon, wie viel den Export dieser ganzen Sachen beeinflussen können durch unseren alternativen oder nicht Konsum.
Ja,
ich
Jetzt müssen wir die nicht helfen. Es gab ziemlich am Anfang genau diese Meldung.
Hallo. Ich wollte fragen, was sind Ihre Gedanken zu Robotern, die immer mehr die Arbeit übernehmen und Automatisierung und deren Einfluss speziell auf die 20-Stunden-Woche, die Sie angesprochen haben, aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel einfach Nachhaltigkeit, das würde uns gelegt haben.
Gut, auch der nächsten müssen wir jetzt wieder helfen. Meine Stichworte sind grau, von hier gelesen, schwarze Klamotten und von hier aus Mitte rechts. Ah ja, wunderbar, bitte euch.
Kommen Sie vielleicht auf solche Zahlen, dass 70% der CO2-Emissionen von wenigen Firmen kommen. Genau darum sind es 100%. Weil alles, was CO2-Emissionen verursacht, mit ganz wenigen Ausnahmen, ist das Resultat von arbeitsteiliger Produktion. Das ist ja mein Leben. Und wenn Sie dann sagen, es sind die Unternehmen, dann ist das natürlich eine Interpretation. Sie könnten genauso gut sagen, dass natürlich die Menschen, die Produkte kaufen, als Nutzer dieser Produkte in gewisser Weise nicht nur daran Anteil haben, sondern dass ohne Nachfrage keine Produktion stattfinden kann. Also ich bitte Sie, wenn wir über kapitalistische Marktwirtschaft reden, dann bitte auch in Gänze. Das heißt, gerade wenn Marktgesetze gelten und wenn die Konkurrenz gilt, dann gilt im Unterschied zu einer sozialistischen Planwirtschaft, dass nur produziert wird, wenn Nachfrage da ist. Damit will ich nicht den schwarzen Peter, den Nachfrager zuschieben. Nur, wenn wir jetzt so vorgehen, wie Sie es angedeutet haben, das ist eine Fingerübung. Wir brauchen ein Cap-and-Trade-Modell oder eine wahnsinnige CO2-Steuer oder wir brauchen als dritte Möglichkeit ein brutales Regulativ, dass wir ganz bestimmten ausgewählten Firmen untersagen, bestimmte Technologien oder Produktdesigns zu verwenden bzw. zu verbreiten, von denen jedes Firmen weiß, wie die CO2-Emissionen. Wenn Sie das tun, reduzieren Sie im selben Moment radikal den Wohlstand. Das war ja gerade sogar schon gesagt worden. Dann müssen Sie eine Antwort darauf haben, die Menschen mit weniger Wohlstand rauskommen. Ich hoffe, diese Antwort geben zu können, weil ich nämlich genau wie Sie sage, dass für die hochemissionsintensiven, würde ich sagen, Unternehmen, sondern Sektoren, natürlich nachlegen ist. Aber wenn es eine Technologie gibt, die dieses Wunderfirmen bringt, bei gleicher Produktion, bei gleicher Auswahl an Gütern und bei gleichem geringeren Preisniveau ja, das Problem zu lösen, dann heißt das, dass nur die Reduktion hilft. Die Reduktion werden wir irgendwo aushalten müssen. Zum Beispiel durch Arbeitszeitverkürzung und sozialpolitische Folgen abzumildern und auch durch eine gewisse Suffizienzleistung, egal wie die vorgehen. Also Sie haben nicht Unrecht, aber die Konsequenzen muss man dann eben auch zu Ende denken. Aber eine Möglichkeit, das zu ändern, solange es diese Regulative nicht gibt, ja, Preisung, Trade oder Verbote, eine Möglichkeit ist auch tatsächlich, den Kapitalismus auszutrocknen. Schauen Sie, ich kaufe kein VW, ich kaufe auch keinen BMW. Das können Sie als Freund von BMW sagen. Okay, verstehe. Toll, dass Sie das gesagt haben. Ja. Wissen Sie, solange ich abhängig bin von Smartphones, von Facebook und von Autos, solange kann ich jedenfalls Kapitalismus nicht abschaffen. Weiter ist das eine Entzugskur. Diese Gesellschaft braucht, wäre eine Basis für das, was Sie zu Recht angedeutet haben. Jetzt Export, Import, Außenhandel. Ich meine, Fakt ist, ich hoffe, dass ich Ihre Frage richtig verstanden habe, dass wir natürlich, wir waren mal Exportweltmeister und gründeten darauf einen guten Teil unseres Wohlstandes. Wenn wir das weiter bleiben wollen, ist der Grund dafür, dass wir das wollen, doch nur der, unseren Wohlstand zu erhalten. In dem Moment, wo wir loslassen könnten, egal, ob das eine politische oder eine sozusagen mit kulturellen Wandel herbeigeführte Tendenz ist, in dem Moment werden wir auch nicht mehr so abhängig von Exporten, ist doch Export überschüssig, was Importe anbelangt. Ich meine, was Sie hier sehen, ist halt mein Gerät, das ist ein Leihgerät, das kommt natürlich wieder aus China. Wir verursachen durch unsere Importnachfrage einen Wandel in der sogenannten Sphäre des globalen Südens. Ein Wandel, der dazu führt, dass diese Länder sich am Ende ähnlich entwickeln wie wir. Das heißt, wir tragen doppelt verantwortlich, was den Außenhandel anbelangt. Weil es läuft für mich eben auch hinaus, ein Reduktionsprogramm umzusetzen. Dritte Frage war, was haben wir mit Robotern automatisiert? Ich habe mich ja noch nicht ganz so ganz beliebt gemacht, als ich von einem Aufstand der Handelnden sprach, den wir brauchen, um in der Zivilgesellschaft endlich ein bisschen mehr Arbeit zu machen. Auch mehr als Fridays for Future, nämlich unter Aufstand der Handelnden verstehe ich, dass Menschen sich tatsächlich aus Steuerungsprozessen verweigern, nicht einfach zu nur fordern. Und einen solchen Aufstand brauchen wir auch gegen die Digitalisierung. Ja, diesen Planeten zerstören wir uns einfach nur mit der Digitalisierung so weiter. Dafür gibt es viele Gründe für diese These. Aber was Sie ansprachen, war ja vor allem die Frage der Freisetzung von Arbeitskräften. Ich habe Ihnen dieses Bild nicht umsonst gezeigt, sondern habe ja diesen mittleren Bereich kurz akzentuiert. Was wir bräuchten, wäre eine Wirtschaft, die weniger kapitalintensiv ist und die sich wieder tatsächlich handwerklich Manufaktur- und werkstattbasierten Produktionsformen annähert. Das bedeutet, wir brauchen ja Arbeitskräfte, die kreativ mitgestaltend an der Wertschöpfung dann eben partizipieren. Und auf diese Weise können wir letzten Endes Rationalisierungseffekte mildern. Aber, das ist die Aussage, genau wie gerade, das klingt für mich zum Urteil. Die Dinge werden teurer sein und wir werden weniger Auswahl haben und müssen damit in irgendeiner Form uns arrangieren. Ansonsten ist die Digitalisierung schon deshalb Entsagnahme, weil um eine Gesellschaft politisch zu stabilisieren, in der durch Digitalisierung immer mehr Arbeitskräfte freigesetzt werden, brauchen wir Wachstum. Wir haben seit der ersten Industrialisierungswelle nur deshalb das Auseinanderbrechen der Gesellschaft im Sinne von Karl Marx, wie er es vorher sagte, verhindern können, weil die Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes kompensiert wurden, was an Rationalisierungseffekten Eintrag, also eine Freisetzung von Arbeitskräften, bedingt eben durch damals nicht Digitalisierung, sondern Maschinenführung. Also ich kann die Gesellschaft nur zum Widerstand gegen die Digitalisierung aufrufen, für heute Abend zu sagen. Ob der Kurs Wachstumsökonomie elitär und global elitär ist, die muss sie ja sein, weil es nur eine Minderheit von Menschen gibt, die heute willens und fähig sind, ein Wachstumsökonomisches Dasein zu fristen oder sogar Versorgungssysteme, Unternehmungen beispielsweise zu betreiben, zu gründen, die tatsächlich in meinem Umfeld die Klasse einer Wachstumsökonomie passen. Aber elitär heißt natürlich nicht irgendwie, soll man das sagen, herrschaftsbasiert oder arrogant. Oder irgendwie unbürokratisch, sondern das ist eine freundliche Elite, die die Hand ausstreckt und der Gesellschaft ein Angebot unterbreitet. Nämlich das zu imitieren, was in den Nischen schon erprobt wird. Wenn man das Elite nennt, dann habe ich kein Problem damit. Aber Herrschaftseliten sind natürlich gebildet und auch ich, wie viele hier im Raum, ablehnen. Urban ist es überhaupt nicht. Ich würde sagen, wenn ich mir wirklich die Landschaft der real existierenden, postwachstumstauglichen Praktiken anschauen, könnte ich nicht sagen, dass die meisten in den Metropolen oder etwa auf den Prägnanz sind. Beides spielt eine Rolle. Und dann der Konflikt zwischen Stadt und Land, den Sie zu Recht angesprochen haben. Natürlich kann man sagen, wenn wir eine andere Daseinsform, die weniger industrialisiert und globalisiert ist, akzeptieren können, würde es uns auch leichter fallen, nicht unbedingt in Berlin Mitte wohnen zu wollen, sondern tatsächlich wieder Städte, Dörfer oder ländliche Gegenden zu bereichern und sie nicht denen zu überlassen, die wir politisch nicht mögen. Sie wissen genau, was ich meine. Wir haben zu viel Preis gegeben durch unsere urbane Verhaftung letzten Endes. Also da sehe ich eine große Chance. Und dann haben Sie noch kurz den globalen Süden angesprochen. Wissen Sie, es ist absolut sinnlos, einen Entwurf für eine Wirtschaft jenseits wirtschaftlichen Wachstums zu beschreiben, wenn dieser Entwurf nicht hundertprozentig auch eine Empfehlung sein kann für den globalen Süden. Ich würde also dasselbe, was ich Ihnen heute erzählt habe, natürlich bezogen auf Deutschland, würde ich auch, wenn ich jemals dort gewesen wäre oder sein würde, was der Fall ist, den Afrikanerinnen und Afrikanern erzählen, nur aus einer anderen Perspektive, indem ich sage, ihr braucht noch etwas Wachstum in manchen Regionen, aber macht nicht den Fehler,
und schießt wie wir über das Ziel hinaus, sondern versucht gleich dieses Modell zugrunde zu legen, dann können wir tatsächlich eine soziale und ökonomische Stabilität auch in Afrika erarbeiten.
So, und wir gehen in die letzte Runde. Ich hatte schon sorgfältig gezielt, wie wir eben das Runden gesehen haben, was wir heute sind. Sehr gerne, ich stehe mal auf. Herr Weg, danke für Ihren Vortrag. Ich fand Ihre Analyse brillant, ich fand Ihre Lösung charmant. Nur was Sie hier vorschlagen, ist meine Frage, ist ja ein Transformationsprozess. Heute ist es gegenwärtig. Und Transformationsprozesse, da kommen wir Zeit an. Transformationsprozesse sind gegen die orthodoxe Volkswirtschaft, die Unternehmensführung, der Politik, gegen die reale Lebensweise. Deshalb wollte ich Sie das Ähnliche bitten, was ich schon den Kollegen Kern am Montag gefragt habe und gebeten habe, der über das Märchen von Wachstum referiert hat. Können Sie, wie sind das für einen Transformationsprozess sagen? Das sind Kernfragen. Wie lange dauert es denn aus Ihrer Sicht, die günstigste Frage, die ungünstigste Frage wieder hinzukommen? Das sind die ersten zwei Schritte. Wo können wir in 2, 4 und 6 Jahren sein? Je nachdem, was wir uns als Ganze geben.
Jetzt mache ich etwas, was man nicht macht, und eine Frau durch einen Mann definiert, aber die Frau lieber den Ziel. Genau.
Ich kann schon nicht mal ein Fernsehen gesehen, das habe ich
mir auch
gleichzeitig an die Möglichkeit zu kommen. Weil uns mit der PGB, also so eine Möglichkeit auch nicht gegangen. Und ich wollte es auch schon aus der Generation, da war die Bühne noch nicht so wie ich, aber auch noch nicht noch von mir mit dem VW-Bus an mir gefahren. Ja, das ist mir noch ein paar. Generell gibt es was auch mit so Unfugilien, Studenten selber, die sind von uns aus, also noch studieren. Alle gehen sie auch einen Job kriegen und befristeten und dann gehen sie eigentlich wohin, wo es eine Probe vorliegen, wo es dann nicht so arbeiten geht, ob es nachhaltig ist oder sonst was ist, ja. Und ich finde auch, wir könnten wirklich viel weniger Arbeitszeit, das habe ich auch gelesen. Wenn man sich richtig überlegt und richtig kalkuliert und weniger braucht.
Ich hätte noch keine Frage, aber noch eine Anmerkung. Und zwar ist die Meinung, Wachstum sei das Resultat der Kultur der Maßlosigkeit oder des allgemeinen Wachstumsimperativs und der Zweck des Wirtschaftens sei ein anderer. Das stellt sich gewissermaßen ignorant gegen die machtvollen Interessen, die hinter diesem Wachstum stehen und gegen die Subjekte dieses Wachstums. Denn Wirtschaft existiert in dieser Gesellschaft nur in der Form, dass Unternehmen zum Zweck der Vermehrung von Reichtums Arbeit so intensiv und produktiv wie nur irgendwie möglich anwenden, um sie rentabel zu machen. Und zwar gegen andere Unternehmen, alle anderen Unternehmen, die genau dasselbe machen. Also in der Form der Konkurrenz der Kapitalisten. Und dass das allgemein erfolgreich funktioniert, ist das oberste Objektiv jeglicher Politik, die es hier gibt. Auch demokratischer Politik, das ist dabei vollkommen egal. Und deshalb, das ist halt, weil Staaten, diese Staaten, das gerade zur Quelle ihrer Macht gemacht haben. Die nächste Härte ist gewissermaßen, den Leuten ihren Lebensstil vorzuwerfen. Etwa so, als würden wir hier maßlos produzieren, weil wir maßlose Bedürfnisse hätten. Ja, als würde ein Bedürfnis überhaupt als irgendwas anderes in dieser Ökonomie vorkommen, für die die produzieren, als der Hebel, als der Punkt, an dem man sie zu Geld machen kann, indem man ihnen das Zeug eben verkauft. Überhaupt ist, permanent ist dem sowieso, ist es ein gewisser, Entschuldigung, aber Quatsch, magischer zu sagen, wie sollte wachsen. Ja. Es schätzt sich gewissermaßen ignorant gegen die Konkurrenz, in der so eine Wirtschaft eben stattfindet. Und sich nicht daran zu stören, dass so viel Geld für den Tag produziert wird, sondern vielmehr darauf bestehen, dass die Erträge nicht wachsen sollen und tatsächlich keinen Widerspruch zu erkennen, ist auch insofern eine Nummer, dass wenn man sowas sagt, dann will man eben seinen guten Glauben von Demokratie und Marktwirtschaft nicht nur ziemlich wegnehmen lassen, sondern dann braucht man darüber hinaus auf der Grundlage eben eine Reflexion der Postwachstumsökonomie auf.
Das ist doch eine These.
Okay, zunächst mal die Frage zum Transformationsprozess. Also was politisch getan werden könnte oder was an Rahmenbedingungen ergriffen werden könnte, ist seit 100 Jahren bekannt. Das ist schon der Geist eines Vater Morganas. Man kann nicht nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, in Richtung Nachhaltigkeit oder ökologische Überlebensfähigkeit transformieren. Und solange eine gesellschaftliche Mehrheit auch zu den Profiteuren dieses Wohlstandes zählt und sich nicht anschickt, eine solche Transformation auch dann zu wählen, wenn sie den Lebensstil in gewisser Weise schöpft, ist dieser Weg versperrt. Deswegen gebe ich als Sozialwissenschaftler die Idee der sozialen Inklusion herzustellen. Das ist eine Kommunikationstheorie und auch kultursoziologische Vorgehensweise, die sich eine ganz bestimmte anthropologische Konstante zu eigen macht. Was immer der Mensch ist oder was er kann oder nicht kann oder sich abgewöhnen kann, eins kann er nicht abschütteln, nämlich den sozialen Charakter seines Wesens. Und das ist eine Chance. Wir wissen aus der nicht nur kultursoziologischen, sondern auch aus sonstiger Forschung, dass ein Mensch als soziales Wesen am ehesten in der Lage ist, eine Veränderung zu akzeptieren, zu übernehmen und in eigene Praxis zu überführen, wenn dieser Mensch in der für ihn relevanten oder sie relevanten Sozialstruktur andere Individuen beobachten kann, die entweder eine ähnliche Form des Wandels durchlaufen oder schon durchlaufen haben oder dem Objekt des Wandels eine positive Sinnzuweisung entgegenbringen. Und das wiederum führt dazu, damit wiederhole ich mich ein kleines bisschen, ich habe an einer Stelle schon mal etwas Ähnliches in einer Antwort eingefressen, dass jeder gesellschaftliche Wandel, der diesen Namen verdient, und nicht einfach nur im Symbolik- und Strukturkonservatismus geschieht, immer in den Nischen, in den avantgardistischen Zirkeln oder wie wir heute zu sagen pflegen, in den Reallaboren seinen Anfang nimmt. Das Neue, das wir brauchen, kann sich dort bewähren, erprobt werden, kann reproduziert werden, kann stabilisiert werden, es kann eine Gegenkultur daraus erwachsen. Auch eine Unternehmermöglichkeit ist da gegeben. Es gibt eben, ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, es gibt Unternehmen und Unternehmer, die nicht notwendigerweise dem Profitmaximierungsimperativ folgen. Dafür gibt es genug Beispiele in der Empirie. Dieser Diffusionsvorgang ist es, den wir brauchen. Die gute Nachricht daran ist, jeder oder wir alle können damit anfangen. Wir können Projekte, wir können Initiativen, wir können Institutionen gründen, die tatsächlich einen Unterschied machen. Die schlechte Nachricht ist, dass ich nicht die andere Frage beantworten kann, das wäre Kaffeesatzkinderei, ob es in 7, in 40 oder in 21 Jahren geschieht. Was ich aber sagen kann, ist, dass der ganze Vortrag, den ich ja heute gehalten habe, hätte ich auch unter einer ganz anderen Themenstellung darbieten können. Nämlich, wenn alles zusammenbricht, was hilft dann noch? Dann würde ich dieselbe Antwort geben. Die Nachfrageseite muss suffizienter und damit autonomer werden. Und die Angebotsseite bedarf einer völlig anderen Kombination aus Industrieproduktion und autonomer, urbaner oder sonstiger authentischer Subsistenz. Ja? Das heißt also, wir werden erleben, das ist meine Prognose, dass die Krisenszenarien nicht nur die ökologische Art, auch andere, die werden natürlich an Schwung gewinnen. Sie werden die Gesellschaft vor sich hertragen. Wenn wir dann wenigstens ein gewisses Quantum einer modernen Gesellschaft als gegründetes Erfahrungswissen haben, dort, wo tatsächlich schon die vorweggenommenen, postwachstumsfreundlichen Praktiken in Erscheinung treten, gibt es eine Chance, eine kleine Chance, diese Krisen dadurch zu meistern, dass dieses Window of Opportunity, dass diese dann wahrscheinlich zunächst passierende Orientierungslosigkeit nicht in Radikalismus oder Verzweiflung ausartet, sondern sich das zu eigen macht, was in den Reallaboren vorgestanzt und vorsorglich schon erprobt wurde. Die Gewichte, ja, inwieweit die Krisen uns teilen oder die Reallaboren uns ziehen, diese Gewichte jetzt zu verteilen in Form einer Prognose, das werden Sie nicht von mir verlangen. Dann, ihr seht, das fand ich schön, also das muss ich glaube ich gar nicht kommentieren, ich finde, das war ein wunderbarer Beitrag, das, wie man gesagt haben. Man kann eben auch gut leben mit weniger Arbeitszeit. Und das muss man ja auch nicht
die Rasenmäher-Prinzip verwenden. Die Heterogenität in der Gesellschaft bietet unterschiedliche Möglichkeiten. Es waren 20-30% der Menschen, die können heute schon Arbeitszeit verkürzt. Wir wissen aber auch, dass es prekär beschäftigt. Dass es Menschen gibt, die nicht wunderbar, also die so geringe Löhne haben, dass man das von denen mehr nicht verlangen kann. Aber auch da sage ich genau in diesem Kontext oder in diesem Sinne, dass Wandel nicht im Gleichschritt erfolgt. Das können wir in der Diktatur, die wir nicht wollen. Sondern in einer parlamentarischen Demokratie muss man mit dem Wandel vielleicht dort beginnen oder ihn dort beginnen lassen und pflegen, wo es den Menschen leichter fällt und auch nicht zu sozialen Verwerfungen führt. Danke dafür. Dann zu Ihrem Statement. Also, wenn Sie sagen, dass also eine Marktwirtschaft ohne Wachstum nicht möglich ist, verwechseln Sie zwei Dinge. Das wird oft gemacht, wenn man von kapitalistischer Marktwirtschaft redet, meint man, das eine sei so gut wie das andere. Der Markt ist ein Koordinationsinstrument. Und eine Marktwirtschaft ist über tausende von Jahren nicht gewachsen, weil die Technologie dazu fehlte und deshalb auch das Kapital nicht nötig war oder einen Sinn ergeben hätte. In Verbindung mit Privateigentum an Produktionsmitteln und technischen Möglichkeiten über Kapitaleinsatz Kosten zu senken und die Produktion zu erhöhen, ergibt sich vielleicht ein Wachstumszwang. Das sollte man auch so sagen und nicht die Marktwirtschaft per se verantwortlich machen für Wachstumszwecke. Wenn Sie dann sagen, es sei ein Formwurf, wenn ich einen ökosuizidalen Lebensstil charakterisiere, dann will ich Ihnen Folgendes sagen. Mir geht es nicht darum, Menschen für den Lebensstil zu kritisieren, mir geht es nur darum, eine Lebenslüge aufzudecken. Denn Sie haben keine Antwort gegeben, die haben Statement darauf, wie wir, wenn wir den Kapitalismus abschaffen, den Menschen schon beibringen, dass dieser kapitalistische Lebensstil dann auch nicht zu retten ist. Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen, außer Sie akzeptieren die Gesetze der Thermodynamik. Nicht das. Wenn wir den, wie Sie selber sagen, wachstumsträchtigen Kapitalismus abschaffen, dass wir dann, weil wir das Wachstum nicht mehr haben, auch diesen Wohlstand nicht stabilisieren können. Das heißt also, das ist die Logik, wenn ich von Lebensstil rede. Das ist das eine. Die zweite Antwort geht so: Ich bin Betriebswirt. Ich kenne die Unternehmenslandschaft in Deutschland schon etwas. Ich bringe meinen Studenten bei, was eine Ökobilanz ist. Wenn ich ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland nehme, aber an, das hat 500 oder 1000 Beschäftigte oder vielleicht auch eines KMU hat vielleicht 50 Beschäftigte. Ich mache eine Ökobilanz dieses Unternehmens. Und ich setze jetzt die Systemgröße, das müssen wir dann machen, etwas weiter. So muss ich tatsächlich also auch die Distribution und auch die Beschaffung, das sogenannte Sourcing mit einbeziehen. Kommt auf einen bestimmten Wert an Zerstörung. Jetzt nämlich die Belegschaft. 100 Menschen, die da arbeiten. Nehmen wir deren Familienhäuser, deren Autos, deren Flugreisen, deren Elektronik, deren Möbel, deren Dienstleistungskonsum. Was würden Sie denn sagen, wenn dann herauskommt, dass das, was die auf die Waage bringt, ökologisch schwerer liegt als die Produktion dieses Unternehmens. Und das gerade in einer Zeit, wo wir nicht mehr durchsetzt sind in dieser Wirtschaft von Hochöfen und Extrudern, sondern wo wir ja gerade so eine sehr wissensintensive Wertschöpfung haben. Die Frage müssen wir dann schon beantworten. Das heißt, wir müssen, wenn wir ehrlich sind, schon auch über die Lebensstile halt reden. Aber Sie haben auch nicht, dass es unfähig ist und solche zu gedrungen haben, bitte für eine Entschuldigung, jeden und jeden zu kritisieren. Es gibt natürlich Zwänge, darauf wurde heute auch hingewiesen, das ist klar. Was aber auch klar ist, wir haben jenseits aller systemischen und auch kapitalverwertungsbasierten Zwänge ein wahnsinniges Repertoire an Freiheit, das wir nutzen können, um auch einfach mal Nein zu sagen. Ich habe noch nie gehört, dass ein Mensch, der sich Kapitalismus nennt, sich vor eine Tür stellt mit einer geladenen Waffe und sagt, hey, ich werde jetzt kein Smartphone kaufen und ich kann mitgehen.
Ich will genau da anknüpfen, wo Sie gerade waren. Ja, ja, der Kapitalismus, der steht nicht vor der Tür und sagt jemandem, was er zu tun hätte. Das ist wohl richtig. Was mir aber auch ein guter Gegner ist, um dieser Polemik zu sein, ist die erste Person Plural, die Sie ständig im Munde führen. Wir als Gesellschaft wären ein Gesamtobjekt, das doch eigentlich geschalten könnte. Warum? Sie haben es aufgedröselt, nach Nachfrage und Angebot auf beiden Seiten können Sie nicht entdecken, als Menschen, noch in aller Freiheit entscheiden können, was sie konsumieren, weil ja kein Kapitalismus vor der Tür steht, der einen als Konsumenten erschießt, wenn man den SUV nicht kauft. Das ist richtig, aber schauen wir uns die Rolle des Konsumenten noch mal eine Sekunde genauer an. Was für ein Ritter trauriger Gestalt diese Leute eigentlich sind, die da ankaufen. Deren ganze Macht, die immer wieder betont wird als Konsumentenmacht, die besteht in nichts als einer Negation. Die besteht darin, dass sie die Möglichkeit haben, etwas nicht einzukaufen. Sie können nicht in die Karibik fliegen, sie können nicht den SUV einkaufen, aber spätestens dann stehen sie vor dem Problem. Sie müssen zum Beispiel in irgendeiner Form zur Arbeit kommen. Ja, da können Sie nicht den SUV kaufen. Aber haben Sie eigentlich in der Hand, wie Nahverkehr funktioniert? Haben Sie in der Hand, dass Mobilität, wie diese gestaltet wird? Oder begegnet Ihnen hier auf dieser anderen Seite, der Angebotsseite, ein fix und fertig eingerichtetes System von Privateigentümern, für die der Konsument sowieso nur eines ist, das wurde bereits genannt, erst einmal die Möglichkeit, Ihr Zeug zu versilbern. Die Macht, das möchte ich noch einmal betonen, des Konsumenten, besteht also nicht, dass der Verweigerungshaltung ist, nicht zu tun. Das ist formal logisch gesehen das Gegenteil von Macht. Es ist nämlich nicht die Gestaltbarkeit der Produktion, sondern dem ohnmächtig ausgeliefert sein. Ich möchte dafür ein letztes Beispiel nennen, damit das auch mal nochmal plausibel gemacht wird. Da diskutiert man mit politischen Veganern und die sagen, auf Fleisch zu verzichten, das ist doch eine Möglichkeit, Tierleid zu vermeiden. Und dann müssen sie ganz als Ohnmächtige, die sie sind, beobachten, dass die Fleischindustrie wahrnimmt. In Deutschland sind die Nachfragen. Und dann kommen die auf die Idee, das ist kein Problem, es sind andere Märkte, die wir erobern können. Und schwupps werden plötzlich mehr Schweine in Massenlagen gesperrt, weil es gibt andere Märkte, die sind hungrig. Und bevor man jetzt auf den Gedanken kommt, naja, dann ist die Konsumentenmacht eine, die sie nur als Gesamtkonflikt gibt, also auch wenn die Chinesen mitziehen, wenn wir alle anfangen, aufhören zu konsumieren, dann bleibt eine Frage stehen. Was konsumiert man dann eigentlich? Weil essen muss man. Damit komme ich vielleicht zum Ende. Denn die Behauptung und der Übergang, zu sagen, man könne richtig konsumieren, das ist die Lüge. Produktion findet immer unabhängig und nicht auf Bestellung statt. Das merkt man daran, dass es in dieser freien Gesellschaft eine Institution gibt, die halt Schüssel und Waren setzt. Die berät die Leute sogar noch, weil der versucht, was Anständiges einzukaufen. Und nicht unbedingt ökologisch, sondern nur bei deren Verzehr und Gebrauch, weil sich nicht auch selber schadet. Das ist der Beweis dafür, was für eine ohnmächtige Gestalt der Konsument ist. Und dann darf man glauben, dass auch mal der Bio-Siegel kauft, ein Stück Gutes tut für die Welt und der am nächsten Tag in der Zeitung lest, mein Gott, schon wieder Gifte gegessen, dabei kaufe ich noch extra.
Tut mir leid, ich muss nicht mehr sagen. Ich bin Landwirt und wir produzieren nachhaltig auf dem kleinen Betrieb. Und das, was du da sagst, gilt für wenige, ja, aber nicht für die kleinen Betriebe.
Was bisher so alles in dem Darm war,
Ich habe herausgehört, dass ich das Geld sehen könnte. Ich glaube definitiv, dass ich den überhaupt mit einem System wechsle, den keiner will oder gestaltet. Das werden Parteien machen, das werden wir jetzt auch machen. Sondern wir kriegen es nur dann nicht, wenn die Leute, also wenn wir das wollen. Ja, und also ich meine, das ist die alte Geschichte, das ist vielleicht das Thema, das Fragen, wo mir der Präsident in den USA hat mal gesagt, und der Präsident hat gesagt, denk nicht nur nach, was ist das Land für dich tun kann, sondern was du für das Land tun kannst. Also die Bewegung muss so rumkommen. Das ist die Frage, wie kriegen wir es hin, wenn diese Rebound-Effekte zuschlagen und die katholische Kirche ihre Kultur reinbaut.
Die Frage ist jetzt, sind wir jetzt zum Beispiel mit Freunden über die Haushaltsökonomie reden oder so, wie ich nachgelesen habe, ganz oft die Frage auch, ja, was ist denn noch in anderen Ländern, die jetzt nicht dieses SSG den betreiben, gibt es dann überhaupt was, wenn man das jetzt hier in Deutschland etablieren würde und verlagert dann die ganze Exportproduktion mal ins Ausland und wie dann das andere im Endeffekt funktionieren soll. Dankeschön.
Okay. Gut, so. Ja, zunächst mal zu Ihnen. Ich habe an einer Stelle gesagt, ich habe da so einen merkwürdigen Singular verwendet für die Gesellschaft. Man hat aber unterschlagen, dass ich gerade sogar nach verschiedenen Antworten, die ich gegeben habe, auf Fragen ausdrücklich darauf hingewiesen habe, die heterogen und kulturell ungleichzeitig diese Gesellschaft ist. Der Plan, den ich gerade ganz, ganz grob vorstelle dazu, kann ich nicht alle Breite auch wirklich gerade gehen, aber das Transformationsszenario, das ich gerade vorstelle, ist genau das Gegenteil dessen, was ich so nachgezeichnet habe oder mir nachgesagt habe. Ich verlasse mich nicht auf dieses eine Subjekt oder auch nur auf die gesellschaftliche Mehrheit. Das heißt aber nicht undemokratisch zu sein, sondern heißt Folgendes: Minderheiten können Mehrheiten zwar nicht überstimmen, aber Minderheiten können auch im Rahmen aller demokratischen Regularien Gegentaktiken entwickeln. Solange sie niemanden wehtun, keine Gewalt anwenden oder noch fröhlich dabei sind und andere Einnahmen mitzumachen. Das ist ein Angebot an die Gesellschaft. Und das zählt für mich für Demokratie halt immer dazu. Und dann Ihre Polemik über die Mobilität, also das ist wirklich, das muss ich eigentlich kommentieren, dieser Popanz, immer wenn wir über Mobilität reden, ach, die armen Menschen, die jetzt zur Arbeit kommen. Entschuldigung. Wenn wir wirklich mal die gesamten, also pass auf, wir haben den Primärkredit von Verbraucher der Bundesrepublik Deutschland, 10% Steinkohle, 11% Braunkohle, 24% Gas und 35% Droge. Das ist der Verkehr. Und wenn Sie das Verkehrswissenschaftler mal wirklich fragen, wie viel von diesem Verkehr echter Berufsverkehr ist, dann ist das eine Lücke. Der Elefant liegt woanders. Das war noch vor den Flugreisen und Kreuzfahrten, sondern das Verkehrswissenschaftler tun natürlich viel mit Konsum. Das sind natürlich die Transporter, Amazon macht es möglich, und der Urlaubsverkehr. Und so weiter. Also da haben wir schon Freiheitsgrade. Gleichwohl gebe ich Ihnen recht. Wir sollten nicht da anfangen zu reduzieren, das war ja meine Logik, als ich die SWOT-Analyse aufgelegt habe, wo wirklich Grundbedürfnisse in ihrer Befriedigung gefährdet sind. Sie haben recht, wenn Sie sagen, dazu zählt der Berufsverkehr. Und was Sie über den ÖPNV gesagt haben, also das finde ich nun wirklich nicht zutreffend. Nichts hat sich in so einer Geschwindigkeit positiv entwickelt wie der ÖPNV, obwohl er immer noch kritikwürdig ist. Es gibt immer mehr Landstriche, wo Eisenbahnen reaktiviert werden, wo die Frequenz zunimmt, wo die Komfortabilität in Züge zunimmt. Es gibt inzwischen Bürgerbusse. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, selbst außerhalb der Metropolen auch mit dem ÖPNV unterwegs zu sein. Es gibt immer mehr digitale Möglichkeiten, über Karten weniger Autos auch im ländlichen Bereich ans Ziel zu kommen. So, trotzdem haben Sie recht, da müssen wir aufpassen. Es darf nicht sein, dass auf den Rücken derjenigen, die tatsächlich zum Arbeitsplatz kommen, Wandel umgesetzt wird. Beeindruckend fand ich Ihre Verteidigung der Konsumgesellschaft. Also Sie haben eine Möglichkeitstheorie aufgestellt. Erst haben Sie gesagt, der Konsument kann ja gar nichts anderes tun, als sie zu verweigern, immer nur nicht oder nein zu sagen. Und das wäre keine Machtposition. Entschuldigung. Da müssen wir uns wirklich mal über Macht und über Herrschaft unterhalten. Dann haben Sie auch.
ganz kurz darum, jetzt zu notieren, nämlich sagen zu können, im Sinne der Dame da drüben, es gibt immer Alternativen. Und wie absurd ist das denn zu meinen, die Menschen würden vor 100 Jahren weniger Fleisch essen? Wir haben gerade das Problem, dass die Agrarwelt eben aufstockt, weil zu wenig Menschen bereit sind, auch mal vielleicht ein paar Cent mehr für kontrollierte ökologische Nahrungsmittel zu zahlen. Dann haben sie das ganze Blatt gedreht und haben plötzlich den anderen Modus eingenommen, nämlich man hat ja Ersatzlösungen, weil die sind auch schlecht. Also wissen Sie, unsere Möglichkeitstheorie ist bequem, also ein Arm, aber daraus folgt leider kein Veränderungswissen, sondern Fatalismus, Schicksalsabhängigkeit. Wir sind Konsumenten, wir haben keine Macht, wir können nichts tun. Die Wahlergebnisse sind auch nicht toll. Gehen wir so nach Hause? Also dann ist mein Kurs jetzt so etwas lieber. Trotzdem bin ich eigentlich ganz. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Bewerbung von den Parteien nachkommt. Ich gehe keiner Partei nahe. Ich habe auch nicht vor, eine Partei zu gründen. Möglicherweise ist das eine historische Aufgabe, die noch vorsteht. eine Partei zu gründen, die sich tatsächlich für die Ego-Strategie ausspricht. So, dann habe ich noch eine letzte Frage. Was willst du mit den anderen Ländern? Glauben Sie, die Art, wie sich die Welt verändert, heißt für mich zumindest eine Parallele aufzunehmen, was ich heute unter dem Stichwort soziale Diffusion gesagt habe. Wir exportieren ein Kulturmodell durch unseren Lebenswandel. Das heißt, dass also Inder, Chinesen, Afrikaner und Afrikaner so leben wollen wie wir, hat damit zu tun, dass unser Leben in Europa wie ein gigantischer Flatscreen wird, an dem andere Menschen Maß nehmen, um zu bemessen eigentlich, ob ihr Leben okay ist oder ob sie es besser haben können oder sollten. Das heißt, der erste Schritt, um auch den Rest der Welt vielleicht in Resonanz versetzen zu können für die Idee einer Wachstumsökonomie, ist vor der eigenen Haustür endlich mal ein Blutbild zu liefern. Ich finde es unglaublich arrogant, wenn deutsche Klimaschutzexperten und Experten auf dem internationalen Parkett die Welt belehren darüber, wie die deutsche Energiewende funktioniert, aber tatsächlich aus einem Land kommen, in dem immer noch pro Kopf und Werkzeug von CO2 ist. Das ist das, was ich in einer meiner Publikationen als den Super-GAU der Nachhaltigkeitskommunikation bezeichnet habe. Das ist Philosophie, das ist einfach Heuchelei. Und Heuchelei ist kein Kommunikationsmodus, der zum Ziel führt. Das heißt, was wir nicht von der eigenen Haus gelingt kriegen, können wir auch nicht im globalen Süden nach bestem Wissen und Gewissen anempfehlen. Das ist einfach, also auch, außerdem auch eben arrogant. Und ansonsten kann ich mir wiederholen, was ich heute mal gesagt habe. Wir sind ja nicht nur Exportweltmeister gewesen eine Zeit lang, bevor uns die Chinesen eingeholt haben. Wir sind ja auch Importweltmeister. Wie viele Millionen oder vielleicht sogar Milliarden elektrische oder elektronische digitale Geräte fragen wir mal. Denn es heißt, in China gehen pro Monat ein halbes Dutzend neue Kohlekraftwerke ans Netz, dann liegt das nicht an der chinesischen Binnennachfrage, sondern an unserer europäischen Nachfrage nach den Gütern, die dort produziert werden, weil der Kohlekraft zu billig ist. Das heißt, unser Nachfrageverhalten hat wahnsinnigen Einfluss auch auf die Weltwirtschaft, weil wir so mächtig sind, weil wir so reich geworden sind. Wir haben also gute Möglichkeiten, in Europa ernsthaft zu beginnen, mit einer Postwachstumsökonomie und können dann gut gewissen auch dem Rest der Welt ein Beispiel
was das Profilierend ist, eine Reihe von Sachen haben, die man zu Ende diskutieren kann. Das liegt notwendig in der Sache. Das heißt aber nicht, dass wir hier der Form vorzugehen müssen gegenüber dem Inhalt, sondern heißen, wir können Abhilfe schaffen, die EGB Hochschulgruppe, von folgenden Veranstaltungen, wo wir über das Thema diskutieren werden. Der Newsletter ging um, eine Möglichkeit dazu erfahren, ansonsten über die gängigen Kanäle, die erklärt hat, weil es für uns eine Nachbereitung gibt, wo wir das Thema nochmal diskutieren. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich für Fridays for Future, Campus for Future, die HBS, die linke Hochschulgruppe, das Institut, vergessen, aussprechen, dass auch auf deren jeweiligen Kanälen der heutige Tag, das ist er ja gedacht, als ein Auftakt ist, sich damit zu beschäftigen und weiter kritisch zu diskutieren. Und in dem Sinne würde ich sagen, einen schönen Abend noch und schön, dass ihr da wart.